Meine Güte, wie viele Themen diese WM schon wieder für uns bereitet. So nach einem Panel denkt man sich immer, bin mal gespannt, worüber wir in der nächsten Woche sprechen. Und vor dem neuen Panel denkt man sich, oh Gott, wie sollen wir das alles unterkriegen? Und dabei hören wir uns dann vielleicht manchmal dann schon so erschöpft an wie dieser junge Mann hier.
Yeah, it was a crazy game. We had to fight. We had to find something. I've just been singing there. I can't really talk, but all the occasion, the team, everything against us, we found a way.
Habt ihr ihn erkannt? Das war Harry Kane. Nach dem erfolgreich bestrittenen Achtelfinale im Aztekenstadion bei Mexiko. Das ist eines von vielen Themen, über das wir heute sprechen werden. Jetzt in diesem WM-Panel mit Jürgen Kalber, Inga Hofmann und Eva Lotterbohle. Und genau jetzt geht's los.
Sie hören den Rasenfunk.
Kanada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup. Thank you. Please welcome the very first winner of the FIFA Peace Prize, the 45th and 47th President of the United States of America, Mr. Donald J. Trump. Please.
Montiel al arco!
Alles zur WM der Männer.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Wir vermissen Tobias Escher, der hat es leider nicht zu diesem fünften WM-Panel geschafft. Wir grüßen dich ganz herzlich, Tobi. Aber ich freue mich sehr, die anderen drei hier begrüßen zu dürfen. Hallo in die Runde.
Hallo.
Hi.
Es ist eine anstrengende WM, sie nimmt so richtig Fahrt auf. Wir werden deshalb Inga auch irgendwann innerhalb dieser Sendung verlieren, in Anführungszeichen. Inga, es ist gerade viel los und das hat ja unter anderem auch mit unserem ersten Thema zu tun. Die Sperre für Folarin Balogun, die erstmal aufgehoben wurde in diesem Sinne. Balogun hatte 3 Tore in 3 WM-Spielen erzielt, war dann für ein unglückliches Foul am Bosnier Tarek Muraremovic vom Platz geflogen nach einem VAR-Angriff. Der Feldschiedsrichter hatte nicht mal auf Foul erkannt. Daraus wurde dann allerdings eine rote Karte. Tja, und dann ist das passiert, was wir da gestern alles erlebt haben und was uns, ich glaube, alle 4 seitdem sehr beschäftigt. Wie geht's denn dir damit und wie war deine erste Reaktion, als du gelesen hast, was die FIFA da entschieden hat am gestrigen Sonntag?
Ja, es ist irgendwie Wahnsinn, finde ich. Es geht gerade Schlag auf Schlag. Also jetzt ist es kurz nach 14 Uhr und seit heute Morgen um 7, glaube ich, passieren immer neue Entwicklungen. Insofern ist vielleicht auch das, was wir jetzt aufnehmen, nicht mehr dann der ganz aktuelle Stand, wenn es gehört wird. Aber naja, ich war also einerseits schockiert, weil es eben schon ein wahnsinniger, ein massiver Eingriff in den Wettbewerbscharakter, in das Spielgeschehen ist. Und gleichzeitig war ich nicht so wahnsinnig überrascht, weil es eben passt zu dieser Kumpelei, zu dieser Freundschaft, die Trump und die FIFA-Chef Infantino ja schon lange pflegen, dass jetzt Trump da seinen Kumpel quasi angerufen und gesagt hat, hey, kannst du nicht mal, so nach dem Motto, ist natürlich jetzt nochmal eine ganz neue Ebene, eine Ebene, die auch sehr, sehr politisch ist. Und ich glaube, wir haben hier viel darüber gesprochen in den letzten Wochen, dass die FIFA gefühlt ja nie was machen kann, wenn Leute nicht einreisen können, wenn Spieler nicht einreisen können, Fans, wenn es gibt so viele Dinge, wo die FIFA scheinbar gar nichts machen kann. Und jetzt genau greift die FIFA auf einmal ein. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass wir darüber sprechen.
Gleichzeitig nehmen wir jetzt auch zu einem Zeitpunkt auf, wo viele Dinge zwar mehrfach berichtet werden, aber es dann doch schwierig ist, Gewissheiten zu haben. Also als Beispiel einfach nur die Information, dass Gianni Infantino von Donald Trump angerufen worden sei vor dieser Entscheidung, die kam erst von einem Journalisten, dann haben das viele Medien reproduziert. Inzwischen kann man zum Beispiel im Guardian lesen, es soll angeblich seit Mittwoch 3 Kontaktaufnahmen von Donald Trump in Richtung Gianni Infantino gegeben haben und angeblich hätte auch das White House World Cup, die Task Force mit Andrew Giuliani an ihrer Spitze, schon davon Gebrauch machen wollen, Beschwerde einzulegen gegen den Gebrauch von Zeitlupen bei VAR-Entscheidungen. Jetzt ist es aber auch so, Jürgen, wir alle waren ja nicht mit dabei. Was von diesen Informationen, die gerade so herumfliegen, würdest du denn als halbwegs gesichert annehmen?
Also bisher, also halbwegs gesichert ist eine interessante Kategorie.
Ja, weil gesichert ist schwierig, solange nicht alle beteiligten Personen sagen, ja, klar, so war's. Und das wird wahrscheinlich nicht passieren, oder?
Und da gibt's verschiedene Stufen. Also wenn wir jetzt die Journalisten wären, die da genau vor Ort alles recherchiert haben, dann hätten wir eine höhere Gewissheit über unsere Recherchenergebnisse als wir, die wir jetzt nur die Konsumenten all der auf dem Schirm auftauchende Nachrichten sind. Also für uns ist sicherlich fast gar nichts gesichert, außer dass offensichtlich dieses Gremium, ich weiß gar nicht, wie wir das auf Deutsch nennen, auf Englisch Disciplinary Committee, getagt hat und eine Entscheidung bekannt gegeben hat. Ich glaube, das ist die einzige Gewissheit. Wir können nicht mal ganz genau sagen, wer da alles in diesem Gremium sitzt. Ich habe versucht, das heute noch rauszufinden. Es sind also klar bekannt sind immer der Vorsitzende und Stellvertreter oder es ist sind auch natürlich Frauen in diesem Gremium und dann gibt es also eine Quelle, von der ich jetzt nicht weiß, wie glaubhaft die ist nun mal irgendwann malaysischer Art, da ging es um einen Streit zwischen Malaysia und Vietnam auf dem Spielfeld und da hat man halt in den malaysischen Medien versucht rauszufinden, wer entscheidet hier sowas alles, da gibt es also jetzt jede Menge Namen. Aber mit dem Stichwort Gewissheit möchte ich jetzt auch nicht argumentieren. Also es sieht so aus, als ob dieses Gremium aus sehr vielen Menschen, 15 oder so, besteht und dass dort sehr viele sitzen, die nicht aus dem klassischen beiden Fußballblöcken kommen, aus Europa und Südamerika, sondern sehr stark von fast ganz global. Vorsitzender, glaube ich, United Arab Emirates. Also wir haben da so ein Gremium von angeblich, bin ich sicher, vielleicht auch sportjuristisch gebildeten Menschen. Die sind natürlich nicht alle einfach ausgewürfelt worden. Da gibt's auch wieder interne Prozesse, wie sowas bürokratisch sich entwickelt. Aber unsere Fragen, die wir alle haben bei solchen Entscheidungen, haben damit zu tun, wer entscheidet eigentlich was unter welchen Gesichtspunkten? Und wir können die Entscheidung des Schiedsrichters nachvollziehen. Ob wir sie teilen, ist was anderes. Aber wir wissen, wie das da auf dem Spielfeld an dem Tag abgelaufen ist. Und der Rest ist eigentlich in der Schwebe. Und nach allem, was ich noch weiß, ist, dass Belgien ein weiteres Gremium angerufen hat, das also auch in diesem Artikel 27 oder wie der heißt, Paragraph 27. Also ein Berufungskomitee gibt es also auch noch. Und wir wissen jetzt nicht, aktueller Stand, ob die das auf dem Tisch haben. Und wenn ja, was sie dazu sagen werden und ob sie das überhaupt nochmal anders sehen, weil inzwischen kann man sich eben auf fast nichts mehr verlassen.
Anders als sonst bei der FIFA, wo wir uns immer ganz sicher waren. Sind wir uns denn überhaupt auch sicher, dass das wirklich auch diese Disziplinarkommission, so hätte ich es jetzt mal übersetzt, im ersten Schritt entschieden hat? Auch das habe ich in den offiziellen Verlautbarungen gar nicht gefunden. Und es ist ja auch auffällig, Eva, wie schmallippig die FIFA ist. Also sie haben jetzt noch nicht auf so viele Medienanfragen reagiert, die es logischerweise seit gestern, seitdem diese Entscheidung publik wurde, gab.
Ja, und ich glaube, das überrascht uns aber auch nicht so wirklich, ne? Also, das ist ja einfach was sich durchzieht. Wir haben hier schon über die FIFA in Form von Infantino auf einer Pressekonferenz gesprochen, wie er das generell dieses Medium Pressekonferenz überhaupt sieht. Und dann ist es ja auch, also, es meldet sich ja jetzt wirklich Gott und die Welt zu dieser Entscheidung. Ich muss wirklich nochmal an euch fragen, weil wir haben es kurz angesprochen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die Leute sagen, es ist keine rote Karte. Ich habe mir jetzt extra vor der Aufnahme noch dreimal diese Szene angeguckt und für mich ist es halt so ein korrekter VAR-Check. Für mich ist es eine rote Karte, weil halt auf jeden Fall, was wir so in der Bundesliga gesehen haben, da haben wir, glaube ich, viel darüber gesprochen. Es geht halt nicht nur um Absicht, sondern einfach, selbst wenn es unabsichtlich ist, um die Gefährdung der Gesundheit der SpielerInnen. Und das wurde hier ja wirklich einfach gefährdet. Von daher verstehe ich da den Ansatzpunkt schon gar nicht erst. Und dann ist es ja wirklich so, also man wirft vielleicht gerne mal mit diesem Satz, ja, Integrität des Sports ist in Gefahr. Aber hier muss man ja wirklich sagen, es ist so. Und ich kann es, also dieser komplette Prozess, auch dass es für Belgien jetzt rein sportlich gesehen auch einfach total nochmal eine andere Vorbereitung ist. Ich glaube, das hat auch Thierry Henry gesagt in seinem Statement. Da hängt halt so viel hinter und dass die FIFA, also das ist immer so, es fühlt sich an, als denkt die FIFA, sie macht Entscheidungen in einen luftleeren Raum rein. So,
gefühlt fühlt sich das immer so an, so, ja, wir machen das jetzt einfach so und das habt ihr dann zu akzeptieren, dass das Leute anders sehen. Kann man dann mit rechnen, vor allem weil die Art und Weise, also wir hatten ja, dass dieser Artikel 27 ja wurde ja vor ein paar Monaten angewandt für Ronaldo, aber da war ja diese Aufbewährung nochmal eine andere Sache als jetzt dieses, ja, faktisch komplett aufgehoben. Und ich glaube, es fehlt auch einfach, ja, die Transparenz mal wieder dahinter, was das böse T-Wort, was man ja gerne mal der FIFA vorwerfen kann.
Hm. Ja, gut.
Das T-Wort, was ist das? Testosteron?
Transparenz.
Ich dachte, vielleicht Trump.
Du musst das spezifischer werden. Man kann der FIFA bei jedem Buchstaben des Alphabets, wahrscheinlich sogar bei X, könnten wir ihnen mehrere Dinge schon vorwerfen. Also um das nochmal kurz zur Zusammenfassung für alle Hörerinnen und Hörer, die da nicht so tief drin sind. Eigentlich ist es so, und das steht übrigens auch in den FIFA-Richtlinien, in Artikel 66, eine rote Sperre hat automatisch, eine rote Karte, Entschuldigung, ein Spielsperre Minimum zur Folge. Und zwei Tage nach dem Platzverweis gegen Balogun hat das die FIFA auch nochmal auf Nachfrage bestätigt. Jetzt gibt es aber auch diesen Artikel 27 und der Artikel 27, der ist eben für die Aussetzung von Disziplinarmaßnahmen zuständig und nach diesem Artikel 27 können eben Strafen auch auf Bewährung hin ausgesetzt werden. Zuletzt, dass es innerhalb eines Turniers das gab, war bei der WM 1962, da ist Garrincha von Brasilien im Halbfinale, hatte einen Platzverweis gesehen und durfte dennoch im Finale spielen, wurde damals nicht zum großen Thema, weil er sowieso krank war und nicht so den großen Einfluss hatte auf dieses Finale, das Brasilien aber mit 3-1 gewonnen hatte. Seitdem ist das nicht passiert, bis Inga ja vor diesem Turnier, als Cristiano Ronaldo in einem WM-Qualifikationsspiel gegen Irland sich eine völlig berechtigte rote Karte wegen einer Tätlichkeit holt. Dafür hätte er eigentlich oder wurde er ursprünglich auch für 3 Spiele gesperrt. Das heißt, er hätte 2 WM-Spiele verpasst, denn sie hatten noch ein Qualifikationsspiel gegen Armenien und dann wäre es eben losgegangen mit den WM-Spielen. Auch da hat man eben schon diesen Artikel zu Rate gezogen und eben die Sperre reduziert auf ein Spiel. Komisch, das war nur das Qualifikationsspiel gegen Armenien. Und ab jetzt ist Cristiano Ronaldo auf Bewährung. Wenn ihm ein ähnliches Vergehen nochmal innerhalb von 12 Monaten geschehen sollte, dann wird die alte Sperre wieder aktiv und er kriegt eine neue durch das neue Vergehen. Aber es ist schon auffällig, dass wir über diesen Artikel 27, der so rumschlummerte in den Regularien der FIFA und gar nicht zur Anwendung kam, dass wir den jetzt schon 2-mal gesehen haben im Kontext dieser
Absolut. WM. Absolut. Und ich finde, du nennst da ein ganz relevantes Beispiel, weil bei Ronaldo muss man ja schon, also muss die FIFA sich schon den Gefallen, dem Vorwurf aussetzen, dass natürlich Ronaldo ganz, ganz wichtig für die WM, ne? Ist ein absolutes Zugpferd. Das ist jemand, der ganz viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und aus Kommerzsicht ist natürlich wichtig, einen Ronaldo, einen Messi und so weiter dabei zu haben. Bei Messi, ich erinnere, am Anfang des Turniers gab es ja auch viel Kritik, keine rote Karte kassiert. Und da kann man auch, also das sind natürlich jetzt so Fragen, die aufkommen, inwiefern sind diese Entscheidungen berechtigt und inwiefern stehen vielleicht wirklich auch gewisse kommerzielle Interessen dahinter. Und ich glaube, wenn wir jetzt über die rote Karte sprechen bei Balogun, dann muss man zumindest einmal festhalten, vielleicht ist es auch egal, ob die rote Karte zu hart war oder nicht, weil es war nun mal eine Entscheidung, die vom Schiri plus Videoassistent getroffen wurde. Und das jetzt nachträglich aufzuheben, schafft, glaube ich, einen ganz, ganz gefährlichen Präzedenzfall, der natürlich innerhalb des Turniers jetzt Spieler wie Trainer verunsichern könnte und der aber auch so ein bisschen den Weg ebnet für künftige ähnliche Entscheidungen, ne? Und was ich bemerkenswert finde noch in dem Zusammenhang ist, dass Trump ja gar kein Hehl daraus macht. Also normalerweise würde man denken, wenn da jemand schummelt, wenn da jemand die Regeln vielleicht nicht beachtet oder zu seinen Gunsten auslegt, dann schweigt derjenige und will, dass es nicht rauskommt. Was macht Trump auf seiner eigenen Plattform? Postet er da groß, danke, liebe FIFA, dass ihr die richtige Entscheidung getroffen habt und so weiter. Also inszeniert sich nach seiner Logik ja schon wieder als der große Kämpfer für die Gerechtigkeit, als derjenige, der im Hintergrund da.
Man sollte ihm einen Preis dafür verleihen. Vielleicht irgendwas.
Ein Friedenspreis vielleicht?
Die zweite Auflage. Der kriegt auch den zweiten Friedenspreis.
Vielleicht nochmal die.
In der von Max immer eingespielten, in dem Soundbite haben wir ja immer nur den ersten Preis. Kriegt er nur den ersten Preis. Der kriegt vielleicht jetzt die Dauerwurst. Darf ich übrigens für alle, die nicht genau wissen, was in der so der Stand im US-Fußball ist oder so. Also Balogun ist wirklich im Moment der Ronaldo der amerikanischen Nationalmannschaft. Der erste Stürmer seit, weiß ich nicht, 100 Jahren, der wirklich vorne was losmachen kann, der auch Tore schießt, auch geschossen hat. Und der also diese etwas statische Art, wie die früher gespielt haben, komplett ändern hilft. Das heißt, ob der spielt, wenn der spielt, ist tatsächlich mehr als nur eine Petitesse. Und insofern ist das Teil 1 dessen, was man wissen sollte im Zusammenhang, wenn man Kontext herstellt. Teil 2 ist aber der viel, viel pikantere Teil. Und der ist, glaube ich, fast nirgendwo so richtig berichtet worden außerhalb der USA. Und auch in den USA nur in den wenigen, die sich auch politisch mit Dingen beschäftigen. Mr. Balogun hätte nach dem, wie Trump die Verfassung auslegt, gar nicht die Berechtigung für die USA zu spielen. Weil was ist der Grund dafür? Die sogenannte Birthright Citizenship, also eine Ausnahme, die es so in Deutschland auch nicht gibt, aber in den USA aufgrund eines Verfassungszusatzes aus dem 19. Jahrhundert, um damals vor allen Dingen die aus Afrika gekommenen Menschen zu amerikanischen Staatsbürgern zu machen und aus dem Sklavenzustand heraus zu befreien. Und Birthright Citizenship heißt, wenn ich in den USA geboren bin, bin ich oder kann ich die amerikanische Staatsbürgerschaft für mich in Anspruch nehmen. Das ist auch von vielen Menschen so genutzt worden und Trump möchte nun, dass das nicht mehr existiert, hat sogar eine Anordnung ausgelassen, dass das also unter seiner Präsidentschaft nicht mehr angewendet werden darf. Das wurde gerade am Anfang der Woche vom Verfassungsgericht, also dem Supreme Court, ganz knapp abgeschmettert. Das heißt, und vielleicht noch als Detail, also die Mutter von Balogun war nicht flugfähig in dem Moment, als sie hochschwanger war und eigentlich zurück wollte in ihre damalige oder auch heutige noch britische Heimat. Ursprünglich kommt die Familie aus Nigeria. Und nur weil dieser Arzt, der dieser Frau das abgeraten hat, gesagt hat, du musst jetzt hier bleiben, nur weil Balogun deshalb in den USA, ich glaube in Brooklyn, zur Welt gekommen ist, kann er für diese Mannschaft spielen. Also, um es doch mal zusammenzufassen, Trump, der Leute hasst, die so auf die Welt gekommen sind und amerikanische Staatsbürger werden konnten und das also auch sofort ändern würde, wenn er das könnte, setzt sich nun gerade für diesen Spieler ein. Also nur mal als kleine Pointe am Rande. Mhm.
Eva, du wolltest noch was ergänzen.
Ja, das ist genau das, was ich sagen wollte. Wir hatten das ja, glaube ich, in einer der ersten Panel-Folgen tatsächlich schon mal angesprochen, diese ganze Causa Balogun, als er da seine ersten beiden Tore erzielt hatte. Und deshalb wollte ich das eigentlich auch nochmal zum Ausdruck bringen, dass es irgendwie doppelt ironisch an der Stelle ist. Oder was heißt ironisch? Aber wie Jürgen schon gesagt hat, brisant. Aber das hat er jetzt ja schon erklärt.
Ja gut, aber es bindet wirklich ganz gut unsere bisherigen WM-Panel-Folgen mit zusammen. Also wir hatten jetzt wirklich selten Themen, in denen eben die politische Dimension dieses Turniers so sehr ins Sportliche hineinragt. Und jeder, der das Politische schon auf dem Bildschirm hatte, der ist davon ja überhaupt nicht überrascht. Der ist vielleicht überrascht davon, dass die FIFA das wirklich dann auch durchzieht und sogar eben so dreist ist, das jetzt eben direkt in den Wettbewerb einzugreifen. Aber ich finde, man kann an den Reaktionen auf diese Balogun-Entscheidung das nämlich auch ganz gut ablehnen. Wer hat sich bisher so ein bisschen auseinandergesetzt mit eben auch dem Verhältnis zwischen Trump und Infantino? Und wer hat das vielleicht mitbekommen, aber ist eben nicht nochmal tiefer reingegangen und dachte sich, naja, vielleicht ist Infantino auch ein paar Mal ein bisschen zu tief auf die Knie gegangen vor Donald Trump. Und wir haben ja versucht, das dann im Tribünengespräch auch länger rauszuarbeiten, dass das eine wechselseitige Beziehung ist und wie sehr sich das verändert hat. Von die USA waren mal der Ankläger der FIFA 2015 und jetzt ist es komplett anders. Für alle diejenigen, die das nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben, im Tribünengespräch zur WM haben wir das auch nochmal aufgearbeitet. Ich glaube, Inga hatte sich gemeldet und dann ist Eva dran. Ich fühle mich schon hier wie so ein Pressesprecher.
Ja, ich habe darüber auch heute Morgen viel nachgedacht, weil mein erster Gedanke war, okay, Trump macht die Spielregeln und irgendwie langsam kommt mir dieses Verhältnis von Trump und Infantino auch immer einseitiger vor, also dass Trump mehr von Infantino profitiert als andersrum. Und gleichzeitig ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, dass Infantino eben auch immer noch ziemlich stark Vorteile von Trumps Macht auch mit hat. Ne? Also wir haben über diese Hydration Breaks, über die Trinkpausen bei dieser WM gesprochen. Ist zum Beispiel auch die Frage, ob das jeder Gastgeber so mitgemacht hätte. Und da springt ja viel Kommerz, viel Geld für die FIFA bei raus. Ich musste auch nochmal daran denken, dass Trump ja auch vor dem Turnier da immer so spaßhaft gesagt hat, wir sagen jetzt auch Football und nicht mehr Soccer. Klingt erstmal lustig, aber dahinter steckt ja wirklich wirklich eine ziemlich kulturell aufgeladene Debatte. Also da auch nochmal näher an Infantino heranzurücken. Und ja, ich glaube eben auch, wenn es um seine Wiederwahl, um Infantinos Wiederwahl dann geht, die ja durchaus kontrovers diskutiert wird, ist er eben angewiesen auf so mächtige Befürworter. Und Trump kann eben einer davon sein. Also ich bin so ein bisschen, würde mich auch mal eure Meinung interessieren, aber schon zu dem Schluss gekommen, hey, es wirkt vielleicht gerade so, als muss da die FIFA und als muss Infantino machen, was Trump sagt. Aber ich glaube, so simpel ist es dann doch nicht.
Darf ich kurz aus amerikanischer Sicht was dazu sagen? Weil die Parallele, die ich sehe, die sehr auffällig ist, ist, dass die Biografie von Donald Trump und die Art und Weise, wie er lebt, wie er seine Geschäfte betreibt, wie er immer wieder seine Probleme gelöst hat, genauso Doppelmoral und zwielichtig ist, wie das, was jetzt passiert. Also ich glaube, es ist gar nicht mal so sehr die Personalie Trump, sondern es ist mehr das Arbeitsprinzip Trump, eine mafiöse Situation im Leben zu installieren, die dabei hilft, im entscheidenden Fall nicht ins Gefängnis zu kommen, nicht komplett, also der Mann hat 6-mal Konkurs angemeldet und zwar in einer Größenordnung, die wir alle irgendwie nicht hinkriegen würden. Der ist immer wieder davongekommen, weil er Wege gefunden hat, wie man, also das System, Stichwort, wie man die Regeln, wie man die Gesetze mit Hilfe von Anwälten und Richtern und so weiter, wie man das zu seinen Gunsten ausnutzen kann. Und Infantino, der ja übrigens beruflich Rechtsanwalt ist, hat natürlich eigentlich auch eine Art von Sichtweise auf diese ganzen Verhältnisse und zeigt aber, wo er dahin gewandert ist, von einer vielleicht eine Grundausbildung hin zu einer Art, wie man also seine Position so benutzt, dass man möglichst keine Fingerabdrücke hinterlässt, dass man möglichst sich nicht klar genug artikuliert und so weiter und so weiter. Also da würde ich jetzt zumindest das mal kurz reinschneiden. Die Ähnlichkeiten zwischen der Art und Weise, wie Trump seine Rolle inzwischen auch als Präsident der USA sieht im Leben, und wie er dann also seinen Namen auf alles drauf klebt, ja, also nicht nur auf die Gebäude, die er bauen lässt, sondern auch auf existierende Gebäude wie das Kennedy Center in Washington und wie er seinen Kopf irgendwie auf den Mount Rushmore irgendwie gemeißelt bekommen möchte. Und so. Also diese ganzen Dinge, die hat Trump Infantino vorgelebt und nach meinem Eindruck ist Infantino Trump 2,0 oder 2.0. Und leider muss der Fußball das nun ertragen.
Ja, beziehungsweise vielleicht muss man dann auch sagen, muss man vielleicht sogar dankbar sein, dass man anhand eines so prominenten Beispieles dann ja auch sieht, wie unsere Welt vielleicht auch außerhalb des Fußballs funktioniert. Es gibt eine Elite der Überreichen, der besonders der Übermächtigen, hätte ich fast schon gesagt, die ist es nicht nur gewohnt, mit allem davon zu kommen, sondern die ist es auch gewohnt, Regeln zu bänden, zu biegen,
Bis
sie eben fast brechen oder eben dann doch brechen, aber es ist egal, denn niemand kann sie aufhalten. Und ich finde, dahingehend steckt hier in dieser Entscheidung, die jetzt dann erstmal, wenn man sich zum Beispiel nicht für Fußball interessiert, ist einem das völlig egal, ob Balogun spielt oder nicht. Aber ich finde, das lohnt eben dann schon nochmal drüber nachzudenken, was davon ist stellvertretend für die Art und Weise, wie unsere Welt gerade geformt wird von eben jener Elite. Aber Eva, es tut mir leid, dass ich das jetzt nochmal rausgezögert habe. Du wolltest ja auch noch was sagen. Ich wusste bloß nicht, wohin du wolltest damit.
Nee, das ist auch gut so, weil ich wollte eigentlich nur nochmal, weil das so ein bisschen daran anknüpft, so an das Thema Fußball, weil ich habe mir nochmal so ein paar Stimmen durchgelesen. Ich habe eben schon gesagt, das hat sich irgendwie wirklich jede Person zugemeldet, unter anderem auch Bernd Neuendorf. Auf einmal kann man sich doch zu FIFA-Vorgängen äußern. Und ich würde euch gerne mal das Zitat vorlesen. Die FIFA sollte sich jetzt rasch zu berichten erklären, wonach der Entscheidung ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino vorausgegangen sein soll. Der Eindruck, dass es hier eine aktive Einflussnahme der Politik auf den Sport gegeben hat, muss zügig und schlüssig ausgeräumt werden. Es geht um die Integrität des Wettbewerbs und die Glaubwürdigkeit der FIFA. Angeschlossen daran, Sepp Blatter, ehemaliger FIFA-Präsident, kann ich auch sehr empfehlen, wie der jetzt seine Rolle so ein bisschen reinwaschen will in Hindsight, wenn man mal so ein bisschen in seine O-Töne jetzt reinhört. Der hat wirklich für mich den besten Satz aller Zeiten gesagt. Quo vadis FIFA, der Fußball darf niemals zum Spiel bei politischer Machtinteressen werden. Bisschen lustig, wenn das jemand wie Sepp Blatter sagt.
Das ist nicht nur ein bisschen lustig, Eva. Das ist also
sehr lustig. Aber ich wollte es zumindest einmal mitgebracht haben. Und dann haben wir ja noch die UEFA, die was dazu sagt. Generell konnte man ja so ein bisschen verfolgen, wenn man eben ein bisschen in dem, ich sag mal, politischen Komplex, so rum funktioniert das, des Fußballs unterwegs ist, dann hat man ja eh, glaube ich, schon so ein bisschen gemerkt, es gibt eine klare Distanzierung der UEFA von der FIFA. Man will, glaube ich, so ein bisschen ein Gegenadvokat werden, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und die UEFA sagt beispielsweise, die gestrige Entscheidung, die Umsetzung der automatischen Sperre für ein Spiel nach der bla bla bla, hat eine rote Linie überschritten. Wir bringen unsere Fassungslosigkeit angesichts einer solch beispiellosen, unverständlichen und ungerechtfertigten Entscheidung zum Ausdruck. Ist schon sehr interessant, wie auch da die UEFA jetzt auf die Bühne tritt. Das ist nur ein Ausschnitt dieses Statements. Aber da bin ich generell, auch das wird, glaube ich, für die Zukunft sehr interessant. Alexander Čeferin auf der einen Seite, UEFA-Präsident, und dann eben Gianni Infantino. Ich glaube, das rumort ja jetzt schon auch seit längerer Zeit. Und auch das könnte auch sowas mit, ja, die WM soll in kürzeren Abschnitten stattfinden. Mhm. Nur noch alle zwei Jahre statt alle 4 Jahre, wo die UEFA natürlich gesagt hat, hier, stopp mal eben so. Also auch da, ne, das wird wirklich, es ist schon lange ein politischer Machtball irgendwie. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was da auch für Folgen noch zu sehen sind und welche Ideen die UEFA da noch rauszieht, ehrlich gesagt.
Ich finde, da gibt es zwei Zeitlichkeiten oder zeitliche Perspektiven, die zu betrachten sind. Das eine ist die kurzfristige, also Belgien hat Berufung eingelegt oder zumindest Beschwerde gegenüber dieser Entscheidung, und jetzt wird eben die Disziplinarkommission nochmal tagen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir allerdings noch nicht, ob es eine Entscheidung noch vor Anpfiff des Spiels Belgien gegen USA gibt, und das konnte auch die FIFA tatsächlich den belgischen Verband nicht entsprechend beantworten. Das ist, glaube ich, das kurzfristige, und das wird irgendwann entschieden sein, und dann, so ehrlich muss man sein, also wir brauchen noch 3 Mexiko gegen England Spiele von der Dramatik her, und dann reden wir gar nicht mehr über Balogun, dann haben wir den Namen schon wieder vergessen. Das zweite ist aber die langfristige Perspektive, und ich glaube, das ist wirklich, lohnt nochmal einen tieferen Blick. Der FIFA-Präsident unterliegt einem Neutralitätsgebot. Das ist immer schon so gewesen, dass dieses Neutralitätsgebot sehr weitgehend interpretiert wurde. Allerdings die Art und Weise, wie Gianni Infantino sich an Donald Trump ja fast schon ranwirft, das ist dann doch relativ beispiellos, zumindest mit Blick eben auf diesen Aspekt seiner Tätigkeit. Wir haben das alles gesehen beim FIFA-Friedenspreis, vor dem damals der FIFA-Rat, in dem ja auch Bernd Neuendorf sitzt, die wurden einfach informiert, es gibt jetzt diesen FIFA-Friedenspreis. Das wurde nicht verhandelt, das war eine Infantino-Entscheidung. Das war eine der ersten großen Entscheidungen Gianni Infantinos, die für Unmut auch innerhalb ihm sonst sehr loyaler Verbände gesorgt hat. Das zweite, das haben wir eingespielt damals im WM 2026 Tribünengespräch. Ich will es aber hier auch nochmal reinspielen. Das war eine Aussage von ihm beim America Business Forum, so 1-2 Wochen bevor die WM-Auslosung stattgefunden hat. Da hat er das hier über Donald Trump gesagt.
I have a great relationship. I'm really lucky. I have a great relationship with President Trump, who I consider really a close friend. But of course, he's been and is very, very helpful in everything we do for the World Cup. He was the president, he mentioned it today, when the U.S. together with Canada and Mexico was awarded the World Cup. And he's really engaged. He has such an incredible energy. And this is something that I really admire. He does things. He does what he says. He says what he thinks. He says actually what many people think as well, but maybe don't dare to say, and that's why he's so successful.
Right.
And I have to say, I am a bit surprised sometimes when I read some negative comments, because as far as, I'm not American, but as far as I understand, President Trump was elected in the United States of America. He was quite clearly elected.
Very much so.
And when you are in such a great democracy as the United States of America, you should first of all respect the results of the election.
Absolutely.
Right? And then, you know, again, he was elected based on a program, based on what he said, and he's just implementing what he said he would do. So I think we should all support what he's doing, because I think he's doing pretty good.
Yeah, absolutely.
Right? And for FIFA, even more.
Also, Wir alle sollten Donald Trump unterstützen, sagt Gianni Infantino. Das war das zweite, wo er das Neutralitätsgebot in aller Offenheit sehr deutlich verletzt hat. Und jetzt hier dieser Balogun-Fall. Sollte sich Donald Trump mal wieder verplappern und wirklich in ein paar Monaten sagen, ja, ich habe den Gianni angerufen und dann hat er das geregelt, weil Infantino wird das nie zugeben. Die FIFA wird sagen, nein, nein, das waren ganz normale Prozesse, wir haben das intern reviewed und so weiter und so fort. Dann könnte das tatsächlich nochmal wichtig werden, denn Inga, Gianni Infantino, er möchte ja seine dritte Amtszeit. Eigentlich sind nur, also eigentlich wäre das nicht mehr möglich, aber er sagt, seine erste Amtszeit sei ja nur eine Rumpf-Amtszeit gewesen, weil er ja auf Sepp Blatter gefolgt ist, nach dessen Suspendierung. Deswegen möchte er sich nochmal wieder wählen lassen. Es wird ziemlich sicher einen Gegenkandidaten, vermutlich muss man nicht gendern, ehrlicherweise geben. Derjenige hat sich aber noch nicht aus der Deckung getraut. Das ist auch nicht so ganz untypisch, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber man weiß ja, gerade die europäischen Verbände, Eva hat es ja auch schon angedeutet, da formiert sich Widerstand. Wir haben mit Lisa Klavenes eine ganz offene Kritikerin, die allerdings auch immer wieder diese Gratwanderung machen muss zwischen dem, ich will mich nicht komplett aus dem Spiel nehmen, herzliche Grüße an Bernd Neuendorf, haben sie toll hingekriegt, indem sie gar nichts gesagt haben die ganze Zeit. Aber Inga, wie denkst du denn über diese langfristige Perspektive? Könnte das tatsächlich was sein, über das Gianni Infantino stolpert?
Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Also es war ja schon, ich glaube 2020, ne, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos war es ja auch schon mal so, dass Trump sich da verplappert hat. Ich weiß nicht, ob man verplappern sagen sollte, aber er hat ja da ganz offen gesagt, noch bevor er sein Amt angetreten ist, hat er gemeinsam mit Gianni Infantino die WM in den USA auf den Weg gebracht. Und das hat ja Infantino auch so ein bisschen komisch reagiert. Mhm. Ich glaube, für ihn war das sehr unangenehm, weil er ja, wie du selbst gesagt hast, eigentlich neutral sein muss. Und das war ja auch so ein Bruch damit. So, und da gab es einen ganz großen Aufschrei. Ich erinnere mich noch daran, dass danach, ein paar Tage lang, hat das irgendwie alles dominiert und danach hat keiner mehr drüber gesprochen. Und ich befürchte so ein bisschen, dass es dieses Mal auch so sein wird. Also, dass es jetzt mitten während einer WM passiert, wo wir alle wissen, in 2, 3 Tagen dominieren wieder ganz andere Themen, die stark sein. War ja bei dem somalischen Schiri zum Beispiel, der nicht einreisen durfte, auch so. Also ich bin da sehr skeptisch bis pessimistisch. Ich denke, es ist auch erschwert dadurch, also langfristige Konsequenzen werden auch so ein bisschen erschwert oder verhindert dadurch, dass eben jetzt wirklich, wir reden ja nur von ungefähr 24 Stunden zwischen der Bekanntgabe und dem Spiel. So, und Belgien hat ganz wenig Zeit darauf zu reagieren. Und würde jetzt Belgien sagen, wir treten nicht an, wir ziehen vor den internationalen Sportgerichtshof und würde wirklich die USA so massiv unter Druck setzen, which is not gonna happen, aber theoretisch, wenn das so wäre, dann glaube ich, könnte Gianni Infantino tatsächlich darüber stolpern, wenn man ihn wirklich dazu zwingen würde. Aber so, ich befürchte, ich fürchte leider, dass andere Themen einfach wieder in den nächsten Tagen dann neue Relevanz haben werden.
Also ein Mechanismus, der vielleicht früher öfter funktioniert hat als heute, die Skandalisierung von solchen Sachverhalten, die gelingt eigentlich überhaupt nicht. Also was gelingt, ist immer so Sturm im Wasserglas, Reaktionen, auch die über die sozialen Medien sich auch schnell hochschaukeln und dann auch wieder abebben. Was nicht funktioniert, ist die wirkungsvolle Skandalisierung dieser Verhaltensmechanismen. Das haben wir jetzt, also seitdem Trump Präsident ist oder jetzt zum zweiten Mal Präsident ist, haben wir das natürlich auch immer wieder erlebt, weil deshalb nochmal Hinweis auf das, was ich vorher gesagt habe, die Methode, wie die diese Herren regieren, wenn sie mal Macht haben, die ist eben immer an der Grenze zu unserem Verständnis von Legalität und moralisch. Und wir sind alle nicht wirklich gewappnet. Entweder juristisch kennen wir uns nicht aus oder wir haben zu wenig Aktien in dem ganzen Spiel. Also nur mal als Erinnerung, Infantino hatte wirklich in der Schweiz Dreck am Stecken. Auch das wurde also in seinem Fall abgewedelt oder weggewedelt. Der Mann hat wirklich eigentlich Probleme, aber niemand bringt diese Probleme so an den Punkt, wo man sagen kann, Moment mal, wir müssen hier einen Stecker aus diesem Mann rausziehen. Und der argumentiert natürlich, wenn man ihm zuhört, wie bei diesem Soundbite, den Max gerade eingespielt hat, der argumentiert natürlich auch immer so vordergründig, logisch, rational. Aber es ist eben nichts. Zum Beispiel in dieser Situation, in der er da auf diesem Meeting nur von Trump redet, im Zusammenhang mit einer Weltmeisterschaft, die von 3 Nationen oder Verbänden ausgerichtet wird. So als ob das wirklich von Anfang an klar ist, dass das alles nur Statisten sind in diesem Gebäude, die vielleicht helfen können, eine 48-Mannschaftsturnier-Dimension irgendwie abzuwickeln. Aber ansonsten sind sie wirklich nur die Steigbügelhalter für eine ganz andere Idee. Das zeigt er ja auch. Aber auch das darf ich jetzt noch ganz kurz zur UEFA sagen. Das ist ein Armutszeugnis, was die UEFA heute abgeliefert hat, weil sie spricht von einer roten Linie. Wenn das überhaupt irgendeinen Sinn ergibt, rote Linie, dann heißt das, ich muss reagieren. Ich kann nicht einfach nur sagen, ich bin bestürzt, ich bin betroffen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann kann ich nur sagen, ich überlege an über Maßnahmen nach, wie ich diesen Schritt revidieren kann, was ich tun kann. Das ist die Energie, die ich von diesen Leuten haben möchte. Ich möchte von Leuten sagen, hören, dass sie sagen, wir werden was machen. Wir werden nicht nur einfach sagen, wir stöhnen jetzt mal an, so wie die sozialen Medienmenschen, wie wir alle dann rumstöhnen oder so. Okay, Eva.
Ich wollte noch ganz kurz was sagen, weil ich habe dazu zwei Gedanken. Erstens, würde die UEFA auch so reagieren, wäre es kein europäischer Verband, der betroffen wäre? Das wäre meine erste Frage. Also es sowohl rhetorisch als auch, ich würde tatsächlich eure Meinung interessieren. Und die zweite Frage ist, die FIFA ist halt einfach von der Größe her natürlich schon so einfach mit Mitgliedsstaaten und Co., Mitgliedsverbänden, Entschuldigung, einfach größer als die UEFA. Und mich wird tatsächlich, weil ich glaube nicht, dass irgendeiner der Mitgliedsverbände, die in der UEFA sind und gleichzeitig in der FIFA sind, sagen, hier, wir machen da jetzt etwas gegen. Also, weil wir sehen ja, dass da nichts passiert. Und also das Einzige, wo man sich eben gegen gestemmt hat, war zu sagen, wir machen eben nicht die WM alle zwei Jahre. Das verhindern wir irgendwie. Aber also da wird mich mal tatsächlich interessieren, was macht die UEFA denn, Max? Gerne.
Ja, vor allem, weil ja da man wirklich nicht, man darf wirklich den Fall Cristiano Ronaldo nicht vergessen. Das ist ein portugiesischer Spieler und dessen Sperre wurde nur deshalb verkürzt, damit er bei dieser WM spielen kann. Also deshalb bei allem, was man da, ich verstehe das auch, ich persönlich route auch erstmal für jeden, der gegen Gianni Infantino ist, weil mich das einfach abnervt, wie sich das alles entwickelt hat, auch mit Blick auf dieses Turnier. Aber man darf das nicht komplett vergessen. Die UEFA hat auch schon mal, oder zumindest ein Mitgliedsverband der UEFA, extrem davon profitiert und da gäbe es eben nicht den großen Aufschrei. Ich finde auch, dass das eine legitime Frage ist, was auch jenseits von Worten tatsächlich kommt von den Verbänden. Man, der Theorie nach könnten sie alle nicht mehr antreten zum Viertelfinale und dann ist so, wie sich jetzt sportlich gesehen dieses Turnier entwickelt hat, wäre dann das Turnier ein bisschen anders ohne die Europäer. Auf die andere Art, andererseits darf man aber eben auch nicht missachten, wie wichtig wirtschaftlich gesehen Weltmeisterschaften für jeden einzelnen Mitgliedsverband sind. Und zwar nicht nur für ganz kleine Verbände, sondern auch für Dickschiffe, wie eben zum Beispiel den DFB. Für den DFB sind Männer-National-Weltmeisterschaften die wichtigste Einnahmequelle neben Sponsoring. Und der DFB hat richtig, richtig jetzt zu rödeln, irgendwie Abfindungen und Auslöse für Jürgen Klopp und so weiter, wollten wir eigentlich auch noch drüber sprechen, zu finanzieren. Und meine bisherige Erfahrung im Fußball ist, und ehrlicherweise auch in der Welt, immer wenn es ums Geld geht, dann werden sie doch alle kleinlaut und dann sind rote Linien dann doch nicht mehr ganz so wichtig und dann reicht's, wenn es irgendwie die Disziplin, wahrscheinlich wird die Disziplinarkommission dann am Tag nach dem USA-Spiel, werden sie dann sagen, oder zwei Tage danach, ah, das war keine gute Entscheidung. Wir werden jetzt mal diesen Artikel nachschärfen. Nach dem Turnier machen wir das. Also die Entscheidung, die ist jetzt so getroffen. Da haben wir uns ja auch wirklich, haben wir es uns nicht leicht gemacht. Aber dieser Artikel, der steht da so im Widerspruch zu Artikel 66. Ein bisschen komisch. Das werden wir mal noch mal präzisieren. So könnte ich mir vorstellen. Aber deswegen, ich würde auch wirklich gegen argumentieren wollen, also wolltest du jetzt auch nicht, Eva, aber es wäre mir wichtig zu sagen, die UEFA sind jetzt auch nicht die Guten hier in dieser Sache, sondern sie nutzen es halt gerade. Eva, du wolltest noch?
Ja, ich glaube, ich habe was abschließend zu dem Thema, deshalb kann Inga, wenn sie erst was dazu hat, gerne erst machen.
Naja, ich denke, das ist halt das, was wir nochmal daraus mitnehmen können. Es wird vielleicht unsere nette Runde hier nicht so sehr überraschen, aber es ist eben, glaube ich, immer wichtig zu betonen, dass einfach der Kommerz mittlerweile über allem steht und das nimmt halt immer absurdere und groteskere Züge an und hat sich jetzt einfach noch einmal mehr gezeigt. Und was ich mich halt oft frage, ist, wie groß ist der Widerstand noch von den Fans? Also und wie sehr stumpft man auch einfach ab? Also es geht ja wirklich Schlag auf Schlag. Ständig kommen neue Beziehungen. bizarre Details über Gianni Infantino und Donald Trump raus. Und wir haben über die Hydration Breaks gesprochen. Wir haben über so viele Themen gesprochen, die da alle irgendwie mit reingehören. Aber wie sehr stumpft man auch einfach ab und wie sehr regt sich wirklich noch Widerstand? Also warum sollte Infantino überhaupt Konsequenzen fürchten müssen, wenn ja sozusagen sich die Grenze in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer weiter stückweise verschoben hat?
Ja, ja. Fairer Punkt, leider.
Und da haben wir ja vielleicht so ein bisschen, wir haben immer gesagt, er hat sich ja noch niemand so richtig angebiedert wie an Trump, aber wenn wir da mal gucken, vielleicht war es in dem Bezug auch Putin sein großes Vorbild. Einfach immer weitermachen und irgendwann keine Konsequenzen fürchten. Ich habe tatsächlich so ein kleines abschließendes Bildchen für euch. Ich schicke euch mal einmal hier bei uns in den Chat einen Blue Sky Post rein. Und zwar hat der belgische Fußballverband ein Spielplakat veröffentlicht, in dem, also da kann man eine hervorragende Bildanalyse mit betreiben. Zum einen steht links neben, also da sind drei Spieler drauf zu sehen und neben Tielemans steht sowas wie Red is Red, was ich sehr schön finde. Und dann steht unter dieser Ankündigung USA versus Belgium steht Ceci n'est pas, und oben im Bild ist eine Pfeife zu sehen, und ich glaube, das ist eine Anspielung auf Ceci n'est pas une pipe. Dieses Bild von René Magritte, der ja diese, also ne, Kunst, bla bla, aber der halt eben so zwischen Realität und Wirklichkeit und eine Bildsprache analysieren wollte. Also ich glaube, da hat Belgien sich gedacht, oh, wir hauen jetzt hier nochmal ein bisschen was. Wir können nicht noch mehr, wir wollen noch ein bisschen Protest zum Ausdruck bringen. Und das fand ich tatsächlich, das hat mich abgeholt. Also je länger man dieses Bild anguckt, desto mehr Details findet man, in dem Belgien sagt, so ja, so richtig fein sind wir mit dieser ganzen Sache wirklich nicht. Und hier sind noch ein paar Hinweise darauf. Das fand ich eigentlich ganz...
Kleiner Sonderhinweis, also spielt dann auf das Trikot selber. Ceci n'est pas un maillot. Also es ist tatsächlich eine Magritte-Parodie. Aber sie wurde eben auch von der FIFA nicht gestattet, weil das in der FIFA, in der FIFA-Regularienwelt, ist das ein Kommentar, der quasi den Geist des nicht-parteiischen, des nicht-politischen, wie auch immer gearteten verletzt, dass also auf einem Trikot eine Aussage steht, die gar nichts mit Politik, mit Sport, mit sonst was zu tun hat, sondern nur mit dem Kulturverständnis der Belgier, was ihre eigene Kultur angeht. Also dieses Trikot kann natürlich jetzt auch im normalen Merchandising-Bereich verkauft werden, aber das kann halt nicht von den Spielern getragen werden.
Wahrscheinlich auch deshalb der grüne Apfel links unten im Bild. Ich würde sagen, das ist dann auch der Mann mit dem grünen Apfel vor dem Gesicht. Dürfte das doch dann wahrscheinlich sein von Margret. Ja, ja, die Trikots und was da erlaubt wird und was nicht. Also wenn ihr euch fragt, liebe Hörerinnen und Hörer, welche Themen haben sie eigentlich liegen lassen bei ihren langen Sendungen, das ist eins davon.
Leider, leider. Ja, ja. Ich hätte ja gerne über die Trikots gesprochen. Ich hätte gerne über Curaçao auswärts, über Japan auswärts. Naja.
Aber ja, oder halt auch über das nicht zugelassene Trikot von Haiti hätten wir auch sprechen können.
Machen wir in der Abschlussfolge.
Ja, ja, wenn wir das sagen, Eva, dann wird die aber 6 Stunden lang, diese Sendung. Also deswegen sei vorsichtig, worauf du dich freust.
Director's Cut.
Ein abschließendes kleines Detail noch zu dieser ganzen Balogun-Sache. Es ist so, dass immer alle Verbände bekommen vor den jeweiligen Spielen nochmal eine Präsentation der FIFA, in denen einfach nochmal alle möglichen Dinge geklärt werden mit Blick auf das nächste Spiel. Am Sonntagabend hat der belgische Verband eine abgedatete Version der FIFA bekommen. Und dort hat die eine Folie gefehlt, die bisher immer bei allen Teams mit dabei war, nämlich die Folie, auf der stand bei Verwarnungen und Platzverweisen, stand eben drauf, eine Rotsperre hat automatisch eine Suspendierung von mindestens einem Spiel zur Folge. Diese Folie wurde entfernt und ist jetzt nicht mehr anzufinden. Entsprechend sind auch schon die Reaktionen anderer Mitgliedsverbände. Wir haben uns ja gefragt, was kann die UEFA machen? Also Frankreich zum Beispiel hat jetzt gleich beantragt, na, die Gelbe gegen Ulisse bitte zurücknehmen. Die war ja auch falsch. Es würde mich sehr wundern, wenn der englische Fußballverband nach dem Spiel Mexiko gegen England jetzt nicht auch sagt, können wir uns die rote Karte bitte auch nochmal genauer angucken? Das könnte natürlich so eine Art, naja, Guerilla-Gegenbewegung vielleicht dann schon sein. Wir haben jetzt lange über dieses Thema gesprochen, das sich ja auch erst so kurzfristig ergeben hat. Ich würde vorschlagen, wenn es für euch in Ordnung ist, dass wir kurz beim deutschen Fußball bleiben, weil ich weiß, dass das da natürlich die Hörerinnen und Hörer auch interessiert. Denn wir haben das WM-Ausscheiden gemeinsam mit Martin Rafitt und Caroline Kipper schon unmittelbar nach dem Spiel gegen Paraguay in der Nacht auf Mittwoch analysiert. Wir hatten da auch zum Glück auch schon alle wichtigen O-Töne mit dabei, also Nagelsmann bei Magenta und beim ZDF. Wir hatten auch schon das, was Rudi Völler gesagt hat, gegenüber Magenta mit eingespielt. Deswegen die Sendung steht immer noch, glaube ich, ganz gut da. Was aber seitdem passiert ist, und Inga, da habt ihr ja auch wahrscheinlich viel drüber berichtet, ist eben der Rücktritt von Julian Nagelsmann, der am Freitag bekannt gegeben wurde. Gleichzeitig eine Pressemitteilung des DFB, in der auch schon direkt gesagt wurde, also jetzt suchen wir das Gespräch mit Jürgen Klopp. Und Jürgen Klopp hat ja gerade auch, anders als sonst, immer Mikrofon unter der Nase und hat sich dazu auch schon geäußert. Also Klopp will, der DFB will, jetzt müssen sie noch rausfinden, wie teuer das Ganze wird und ob sie sich das leisten können. Wie blickst du denn auf das, was jetzt eben nach diesem Ausscheiden da im deutschen Männerfußball passiert ist?
Im Männerfußball, wichtig zu betonen. Ja. sehe ich genauso. Also nach dem WM aus, ich finde, dass wenn man selber durch die Arbeit in so einem Rush die ganze Zeit ist, man fällt erstmal wie in so ein kleines Loch. Das ist ganz komisch, weil wir auch vorher so kritisch auf dieses ganze Turnier geblickt haben, aber trotzdem fällt ja so ein bisschen die Anspannung, sage ich mal, ab. So. Und ich war so ein bisschen in diesem Modus und auf einmal ging es aber wieder zack, zack, zack. Es hat sich wieder wahnsinnig viel getan. Ich habe damit auch ehrlich gesagt nicht gerechnet. Also klar, mit Nagelsmann, das war irgendwie unumgänglich, das war auch überfällig. Aber dass der DFB so klar sagt, ja, Klopp ist unser Favorit, das hat mich schon überrascht, muss ich sagen. Und man fragt sich dann auch, finde ich, also ich habe mich gefragt, kann jetzt Jürgen Klopp eigentlich dem DFB den Vertrag so ein bisschen diktieren, wenn die ja so offensiv damit umgehen, dass er der große Favorit ist, dass es scheinbar keine Alternativen gibt. Was sagt das auch über den Posten des Bundestrainers eigentlich aus, dass da gar nicht so viele andere beim wichtigsten Amt sozusagen in der Reihe stehen? Und ja, also ich glaube, wir müssen irgendwie darüber sprechen, über Nagelsmann, aber eben auch über die Führungsriege dahinter. Also ich finde, die ganze Debatte konzentriert sich gerade sehr krass auf den Trainer. Als Person, die auch gerne auf andere Sportarten blickt, ist das ja was sehr Fußballspezifisches, dass man immer direkt sagt, jetzt muss der Trainer weg und dann endet so ein bisschen die Debatte. Ich glaube, wir müssen auch über Neuendorf, über Völler und Co. sprechen. Was bedeutet das für die Führungsriege dahinter? Dass jetzt schon so lange einfach Erfolge komplett ausbleiben. Ja, ich hoffe, dass die Debatte da auch ein bisschen größer geführt wird und jetzt nicht mit dem Rücktritt endet.
Ich finde, Inga, das ist genau der Punkt. Also mir ging es auch gerade in den ganzen Artikeln zum Thema häufig viel zu sehr wirklich nur um Nagelsmann und gar nicht, was das Symptom eigentlich dahinter ist. Und dann muss man ja auch einfach sagen, ich finde, also Klopp ist für mich jetzt die Wahl, wie als wenn Hertha dann zum 80. Mal Pal Dardai installiert hat. So, ja, komm, jetzt reden alle darüber. No offense an Pal Dardai, no offense an Jürgen Klopp, aber es ist für mich so dieses...
All offense on Hertha, das haben wir schon mitbekommen.
Aber all offense on Hertha, Marc, wenn du das hörst, es tut mir leid, ich freue mich trotzdem auf die Zweitligasaison mit dir.
Ja klar, Hertha, wenn es um die Wurst geht, ist doch klar, ist doch das alte Thema.
Aber... Na, also es war so ein bisschen dieses, das schwebte.
Westfälischer Inside-Joke übrigens, also für den Fall, dass uns jemand, ich weiß, wovon ich rede.
Es schwebte immer so über die, es schwebte ja schon die ganze Zeit drüber, ne? Und Klopp, der selber sich da ja so aktiv ins Rennen gebracht hat, was ich halt total merkwürdig finde. Also Max, ich glaube, ihr hattet damals schon auch in der Folge auf Klopp geguckt, also Martin, Caro und du, und so ein bisschen gesagt, ja, also gerade halt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, unter traditionellen Fußballfans, aber auch, also ist Klopp jetzt nicht mehr so der Heilsbringer und diese große Person, die er vielleicht mal war, weil dieser Schritt zu RB oder also zu Red Bull halt schon einiges kaputt gemacht hat. Gleichzeitig ist es ja auch so, wenn wir tatsächlich mal auf seinen Führungsstil bei Red Bull gucken und mal so ein bisschen querlesen, wer es nicht mitbekommen hat, Ole Werner nach einem Jahr schon wieder raus, Jürgen Klopp soll ihm da die ganze Zeit reingeredet haben und er jetzt aber sagt, ja, ich bin jetzt ausgeruht genug, ich bin jetzt bereit für die Aufgabe, da denkst du dir halt auch irgendwie so, ja, okay, war das die ganze Zeit dein Ziel eigentlich? Und du hast eben, brauchtest irgendwie nur eine Arbeit zu unterbrücken, dass halt nicht zwei Jahre lang nichts in deinem Lebenslauf steht, so ungefähr, was ja auch vollkommen okay gewesen wäre, ne? Aber das ist... ja, also ich finde dieses ganze Drumherum, wir haben in einem Freundeskreis gesagt, wäre es mein eigener Fußballverein, ich würde wahnsinnig werden. Dadurch, dass es der DFB ist, finde ich, hat man irgendwie dann nochmal einen anderen Blick drauf. Ich persönlich habe da jetzt nicht so die emotionale Beziehung zu, aber es ist trotzdem irgendwie so ein Gemauschel dahinter, wo ich echt sage so, ey, irgendwie frage ich mich, ob da wirklich mal nach der Ursachenforschung oder die Ursache geforscht wird, anstatt halt immer nur so ein Pflaster draufgeklebt wird, um zu gucken, ja, passt schon. Also, ja.
Ist auch ganz einfach. Also als Trainer in einem Clubmilieu kann ich mir, wenn das Geld vorhanden ist, eine Mannschaft zusammen basteln, kaufen. Wenn ich Nationaltrainer bin, kann ich nur die Spieler nehmen, die zufällig wie in den USA in Brooklyn geboren sind, oder aber ich muss mit denen leben, die ich habe, und wenn die dann auch noch verletzt sind, wie jetzt also das neue Hoffnungskind Lennart Karl. Hilft mir.
Karl
der Große, Karl der Kleine. Die können ja alle nicht zaubern. Und gleichzeitig aber, Stichwort Rangnick, Stichwort Tuchel, gibt es so eine Tendenz offensichtlich von diesen doch sehr intelligenten Trainern, das wissen wir ja, dass sie sehr viel über ihre Arbeit und ihren Sport nachgedacht haben, irgendwann doch irgendwie in eine andere Richtung zu driften. Also dahin, wo sie nämlich gar nicht diese Bastelarbeit abliefern können. Allerdings auch nicht demselben psychologischen Druck ausgeliefert sind, also mit, 36 Spielen in der Bundesliga, noch mehr Spielen in England, plus Champions League, plus. Habt ihr dazu Gedanken, dass also gerade diese Figuren aus der deutschen Trainerwelt, die also international zumindest positiv aufgefallen sind, dass die nun irgendwie in die Richtung Nationaltrainer abdriften?
Also für mich persönlich ist da Ralf Rangnick ein Sonderfall, weil man bei ihm eben nie den Burnout bei Schalke unterschätzen sollte. Also da gäbe es ganz persönliche Gründe dafür, auch, also persönliche Gründe sind immer legitim, aber auch für uns sehr leicht nachvollziehbare Gründe, warum da jemand eben sehr viel über Arbeitsbelastung und wie viele Stunden pro Woche arbeite ich eigentlich, herzliche Grüße an Friedrich Merz, nachdenkt. Bei den anderen ist es ehrlicherweise so, dass mein Eindruck ist, du hast als ein Trainer, der eben zu den Top-Trainern gezählt wird und der auch zu den Top-Trainern unter den Ballbesitz Fußball, also zumindest bei den, du kannst einen Favoriten trainieren innerhalb seiner Liga, das meine ich jetzt damit. Ich glaube, da hast du einfach den Fußball irgendwann durchgespielt und zwar relativ schnell. Also Beispiel, einen, über den wir jetzt nicht geredet haben, Hansi Flick, beim FC Bayern seine großen Erfolge gehabt, deutsche Nationalmannschaft, wir alle wissen, wie es geendet ist, sagt aber vielleicht auch mehr über die Spieler als über den Trainer. Jetzt bei Barca wieder die Gestalt. Wenn man jetzt überlegen würde, ja, was macht denn als nächstes, würden wir alle drei wahrscheinlich sofort rufen, ja, Premier League. Aber dann ist er ja eigentlich schon wieder durch. Und ich glaube, so ähnlich ist das bei diesen Trainern auch. Also Thomas Tuchel zum Beispiel, der hat den Fußball schon ganz gut durchgespielt, kam über Mainz zu Borussia Dortmund. Da ging es dann aus den bekannten Gründen, in den bekannten Umständen auseinander. Aber hat sowohl mit PSG Champions League Finale als auch mit Chelsea Champions League Titel schon in anderen Kontexten etwas erreicht, ist dann nochmal zum FC Bayern gekommen. Das ging komplett schief, so ein bisschen mit Ansage. Also das sind eher so mal, also mich wundert das nicht, dass das so passiert. Ich frage mich eher, was macht Thomas Tuchel in 15 Jahren, wenn er denn dann immer noch Trainer ist? Vielleicht wird er ja dann auch Head of Football bei irgendeinem Marketingkonstrukt. Deswegen, mich wundert es nicht so sehr. Mich wundert allerdings so ein bisschen, wie jetzt die ganze Personalie Klopp besprochen wird. Denn zum einen wissen wir gar nicht, wie er als Nationaltrainer arbeiten würde. Deswegen müssen wir uns alles so ein bisschen herleiten aus seiner Clubzeit. Dann kommen eben Themen mit rein, wie Eva sie schon thematisiert hat, dass eben seine Entscheidung da in das Konstrukt reinzuwechseln, das eigentlich Multi-Club-Ownership etabliert hat. Und das ist mit das größte Problem im europäischen Fußball zumindest. Das sehen natürlich sehr viele kritisch. Aber das Letzte ist ja auch noch, ich weiß nicht, Inga, wie es dir damit zum Beispiel geht, dass ja auch Jürgen Klopp in seiner ganzen Außendarstellung wirklich ein anderer ist als noch 2010, 11, 12 beim BVB. Also ich glaube, die Leute haben auch ein bisschen vergessen, auch weil man bei der Premier League nicht so nah dran ist wie bei der Bundesliga, wie garstig Jürgen Klopp gegenüber Journalistinnen und Journalisten sein kann, wie wenig kritikfähig in manchen Momenten ist. Wir hatten einen solchen Fall hier ja auch schon durchaus.
Ja, wir hatten ja gerade einen.
bei der WM haben wir ja nun gerade wieder gesehen, dass er eben manchmal nicht so souverän auf Fragen reagiert, die ihm vielleicht nicht so passen, dass er da manchmal auch dünnhäutig ist. Da muss man ja mal sagen, dass Nagelsmann da sich anders verhalten hat. Wäre natürlich spannend, jetzt mal Klopp zu sehen in der Funktion, wo er darauf reagieren muss, wo er dann auch ein bisschen Souveränität zeigen muss. Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor, über den wir jetzt bei Klopp vielleicht noch nicht so ganz gesprochen haben, ist, also ich glaube, er ist immer noch extrem beliebt in der Bevölkerung. Ich habe in den letzten Tagen mit Leuten gesprochen, die mit Fußball nichts am Hut haben, aber jeder kennt eben diesen Mann. Jeder kennt den, jeder findet dieses, also die meisten, ne, die mit Fußball nicht so wahnsinnig viel am Hut haben, finden seinen Strahlen wahnsinnig sympathisch. Der ist irgendwie jeder kennt den. Und ich glaube,
ist ja klar, der hat ja auch schon für alles Werbung gemacht. Also du musst dich ja nicht für Fußball interessieren. Ja, das stimmt,
man sieht ihn überall.
Um Jürgen Klopp zu kennen.
Ja, in Liverpool war das ja auch krass, wofür der alles Werbung gemacht hat. Wahnsinn, gefühlt jedes Produkt. Aber ich glaube, das ist eben aus Sicht des DFBs ziemlich clever, jetzt so einen Grundsympath zu nehmen und da auch so ein bisschen vielleicht dann nicht mehr so viel über Neuendorf, Völler und so weiter reden zu müssen. Ich glaube, dass er hat natürlich in der Vergangenheit gezeigt, dass er so BVB, Liverpool, dass er irgendwie da Leben reinbringen kann, Identität reinbringen kann, was natürlich jetzt irgendwie der Nationalmannschaft auch sicherlich helfen würde. Aber ich frage mich eben, ich glaube, Max, du hast es ja auch gerade angesprochen, wie gut kann er damit umgehen, nur noch in so 2-Monats-Rhythmen zu arbeiten? Ne? Er war ja immer ein Trainer, der irgendwie nah dran sein muss, der direkt einwirken muss. Also wie ihn damals Nationaltrainer zu sehen, das wäre natürlich spannend. Ich hatte mit der Tabea Kemmel gesprochen, die ja bei Magenta TV mit ihm zusammen kommentiert, jetzt vor ein paar Tagen. Sie hat auch noch mal gesagt, dass Klopp eben so ein Macher ist, einer, der mit Herz dabei ist. Ich glaube, das ein bisschen Emotionalität kann nicht schaden, nachdem Nagelsmann ja jetzt oft da als schlecht gelaunt oder als so ein bisschen grantig wahrgenommen wurde. Sie hat aber auch vielleicht noch als letzten Gedanken etwas mit reingebracht, worüber ich vorher noch gar nicht so nachgedacht habe, was ich aber spannend fand. Sie hat gesagt, man kann sich sowieso fragen, wie oldschool oder überhaupt noch angemessen es ist, immer so einen Cheftrainer oder Trainerin zu haben und ob man nicht auch mal hier moderne Führungskultur, ne, als Stichwort auch mal ein Coaching-Team in Erwägung ziehen sollte. Also das fand ich irgendwie von ihr nochmal so einen spannenden Gedanken, den ich mir hier mit reingeben wollte.
Ja, hier, Erich Ribbe und Uli Stielicke, das wäre doch mal eine gute Kombination. Dem einen erzählen wir, er wird Bundestrainer und der andere wird dann Bundestrainer. Für alle diejenigen, die jetzt mit der Referenz nichts anfangen können, googelt das mal. Ihr werdet eure Freude haben und werdet feststellen, der DFB war früher auch schon so, wie er heute ist. Also gewisse Linien und Trends setzen sich dann fort. Jürgen, ich weiß, dass du zu dieser Frage auch Gedanken hast, unter anderem, weil du mit jemandem gesprochen hast, der sich nochmal auf anderen Ebenen mit Jürgen Klopp auseinandergesetzt hat.
Ja, also ein Professor hier in den USA an der Universität Cornell für Afrikaner Studies heißt das Fach. Er selber ist Literaturwissenschaftler und hat unglaublich viele interessante, tiefgreifende philosophische Bücher über Fußball und Nachdenken über Fußball in der philosophischen Gedankenwelt abgeliefert. Und ich bin auf ihn gestoßen, als ich mal zu einem anderen Thema nach Cornell gefahren bin. Das liegt irgendwie 3 Stunden außerhalb von New York. Und habe die Chance gehabt, mit ihm eine gute Stunde zu plaudern, unter anderem über seine philosophischen und literaturwissenschaftlichen Kenntnisse. Und natürlich in Verbindung mit Fußball, weil er eben, das ist so ein bisschen ein roter Faden durch seine Arbeit. Und das jüngste Buch damals hieß Entre nous. Da hat er sich mit dem Gemeinschaftsgeist, der auch von Spielern gestiftet wird und von Trainern gestiftet wird, auch im Kontext von nationalen Mannschaften und Nationen beschäftigt. Und hat sich 2 Beispiele rausgesucht. Das Verhältnis der Argentinier zu Messi zu dem Zeitpunkt, da hatte er noch nicht bewiesen, dass er auch Weltmeister werden kann. Und das Verhältnis der Uruguayer gleich nebenan zu Suarez und wie der also verherrlicht.
An der Stelle haben wir Jürgen verloren, liebe Hörerinnen und Hörer. Und Stand jetzt wissen wir auch noch nicht, was da passiert ist. Wir wissen nur, es ist offenbar was Schwerwiegendes, denn Jürgen
hoffentlich kein
nicht
Bär.
Mehr. Ja, oh Gott, der Bär hat das Stromkabel durchgebissen. Also wir gehen davon aus, dass irgendwas grundsätzlich im Hause Calver gerade nicht funktioniert. Wir wollen jetzt aber Jürgen auch seinen Punkt nicht vorwegnehmen. Ich hoffe sehr, dass er nochmal zurückkommt. Wenn nicht, dann kann ich euch am Ende der Sendung, werde ich euch auf jeden Fall das einspielen, zu dem Jürgen gerade hinführen wollte. Wir machen jetzt einen Cut und wollen aber dann doch nochmal über das sprechen, auf das wir uns, also zumindest ich hatte mich da wirklich drauf gefreut. Ich weiß nicht, wie es euch ging, endlich mal über das Sportliche zu reden. Denn ich finde, allein die Achtelfinalrunde hatte echt einige tolle Spiele. Und der gestrige Tag mit Norwegen gegen Brasilien und England gegen Mexiko, Wenn nur das die WM sein könnte, Eva, ich wäre so glücklich und ich würde den ganzen Kram auch wirklich gerne weglassen. Waren schon bisher schöne Spiele mit dabei, oder?
Ja, also ich muss, full disclaimer, ich habe mir die ganzen Highlights reingezogen, weil ich anderweitig beschäftigt war und da Fußball nicht so ganz im Vordergrund stand. Aber ich muss echt sagen, also wirklich, wie du schon gesagt hast, diese K.O.-Spiele, vor allem jetzt ab Achtelfinale, die halten schon so ein bisschen, was sie im Vorhinein dann doch versprochen haben. Ne? Also es ist jetzt schon das, wo man jetzt doch nochmal Bock auf die WM in dem Zuge kriegt. Also wir hatten schon diese kleinen Side-Stories überall. Cabo Verde und Co. haben wir schon drüber gesprochen, aber ja, also echt fantastische Spiele dabei. Ich fange vielleicht kurz mit Mexiko-England an, weil ich das war so ein klassisches Spiel, wo man wirklich sagen konnte, ja, ein Tor wird dem Spiel gut tun. Ne? Also du hast schon so gemerkt, du hattest Mexiko auf der einen Seite, die eben bis dahin noch kein Gegentor bekommen haben. England ja auch irgendwie, glaube ich, schon mit so einem durchwachsenen Turnier, würde ich von außen jetzt mal sagen. Und dann aber eben, ja, du hattest natürlich Kane und Bellingham auf der anderen Seite, Jimenez auf der anderen Seite. Und es war schon wirklich ein Spiel, was einen mitgerissen hat und was klar auch seine VAR-Entscheidung hatte und so, aber wo ja schon wirklich so das Sportliche dann am Ende des Tages im Mittelpunkt stand, trotz, glaube ich, Verschiebung wegen Unwetter und Co. Mhm. Und ja, leider muss man ja sagen, der zweite der drei Gastgeber jetzt eben schon raus, aber wirklich, ja, ein fantastisches Spiel. Ich glaube, die erste Niederlage der Mexikaner im Aztekenstadion seit 2013.
Seit 2013. Sie haben überhaupt erst in 90 Spielen erst dreimal verloren, noch nie bei einer Weltmeisterschaft. Ja. Und waren 2001, 2013 und jetzt 2026 waren die einzigen drei Niederlagen Mexikos. Das ist schon irre.
Ja, und eben Englands erster Sieg im Aztekenstadion. Ich glaube, sie haben damals gegen Argentinien verloren. Aber das war schon, also gerade eben, wie du schon gesagt hast, das Brasilien, Norwegen und Mexiko-England-Spiel, da kann ich jedem empfehlen, da irgendwie nochmal reinzugucken. Da war echt wirklich schöner Fußball dabei. Also wirklich, ich muss eine Sache noch sagen, weil ich da sehr lachen drüber musste bei dem Highlights der Sportschau. Da hat nämlich der Kommentator, ich weiß leider gerade nicht seinen Namen, hat bei dem nach der roten Karte für Kwanzaa gesagt, Max, du hast es eben schon mal kurz angesprochen, glaube ich, hat der Sportschau-Kommentator gesagt, weil dann ein Bild von Infantino eingeblendet wurde und den Offiziellen der jeweiligen Länder, ja, vielleicht schon mal nachfragen bei Infantino, ob man die rote Karte noch zurücknehmen kann. Also weil wohl beim Zusammenschnitt dieser Highlight schon klar war, also glaube ich zumindest sonst ist es eine sehr weird Plot-Twist.
Nee, das war schon bekannt. Das war ja kurz bevor es losging, war ja die Ballon-Entscheidung.
Genau, aber musste ich ein bisschen drüber lassen. War die Art von Pettiness, da gehe ich sehr gerne mit. So, jetzt habe ich auch meinen Teil dazu beendet.
Inga?
Ja, als Person, die ja beim Tippspiel England als Weltmeister getippt hat, habe ich mich natürlich sehr gefreut über das Spiel. Ich fand, das war ja vor allem wahnsinnig dramatisch. Also erst dieser strömende Regen, der Donner, dann musste das Spiel ja noch verschoben werden. Dann herrschte ja schon vorher große Aufregung bei England wegen dieses Aztekenstadions. Wie werden die klimatischen Bedingungen da oben sein? Wie eng wird die Luft? Dann kursierten ja auch noch, was finde ich so, der Höhepunkt oder vielleicht auch Tiefpunkt war plötzlich Gerüchte, dass die Spieler Viagra nehmen würden, um irgendwie gegen die in Höhen auftretenden Ermüdungsgefühle und Schwindel dem entgegenzuwirken.
Gar nicht so untypisch. Das hat mal ein südamerikanisches Team gemacht, die in der Copa Libertadores dort gespielt haben, weil Viagra ist ja eigentlich, wurde ja für besseren Blutdruck entwickelt und die Nebenwirkungen waren dann eher das, für das es heute bekannt ist. Aber
und fällt nicht ins Doping rein.
Und fällt
rein
nicht
auch,
und
ne?
Das Doping natürlich auch sehr wichtig. Wissen wir jetzt gar nicht, ob sie es gemacht haben.
Aber genau, also es war auf jeden Fall sehr, sehr dramatisch und ich glaube, ein bisschen wurde da vielleicht auch der Weg ganz nach oben geebnet, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich glaube trotzdem noch einmal umzuwürdigen, ich finde Mexiko hat eine tolle WM gespielt, es hat natürlich auch in Mexiko, in dem Land selber, haben natürlich auch viele andere Themen dominiert, haben viele ihre Plattform auch genutzt, um auf andere, auf Missstände und so weiter aufmerksam zu machen. Unser Autor Kit Holden, der für uns dort war, hat ganz schön geschrieben, die WM hat sich ja sowieso eigentlich die ganze Zeit nicht so sehr in den Stadien, sondern eher auf den Straßen abgespielt, weil viele sich ja zum Beispiel auch die Tickets gar nicht leisten konnten. Aber ich finde jetzt bei dem Spiel das Aztekenstadion, das wäre doch auch wirklich ein würdiges Stadion für das Finalspiel. Ja. Gewesen. Bisschen schade, dass Mexiko jetzt gar nicht mehr so sehr gar nicht mehr so sehr Austragungsland ist. Ne?
Ja, also es war vor allem am Ende hin in Überzahl dann ein Sturmlauf Mexikos, 6-20 Schüsse am Ende aus Sicht Englands. 5-5 Torschüsse allerdings zeigt schon ein Problem Mexikos. Sie waren eben nicht so arg präzise, hatten 12-2 Schüsse, eine 94-prozentige Passquote und 8-0 Ecken nach der roten Karte, die natürlich unglücklich war, aber die man so geben kann. Offene Sohle gegen Wadenbein, Trefferbild, Dynamik haben dafür gesprochen, dafür rot zu zeigen, auch wenn es auch schon mal anders entschieden wurde. Wie geht ihr denn damit um, dass wir auf der einen Seite diese tolle Begeisterung haben bei den mexikanischen Fans? Ich habe auch sehr viele Videos gesehen, englischer Fans, die sich bedankt haben bei den Mexikanerinnen und Mexikanern. Also zum Teil sind englische Fans mit Mexiko-Gesängen aus dem Stadion und zwar nicht, um sich lustig zu machen, sondern um sich zu bedanken. Gleichzeitig, Eva, hat der englische Fußballverband zumindest angeblich 15 verschiedene Hotels gebucht, damit nicht klar ist, in welchem die Spieler dann tatsächlich übernachten. Hat natürlich überhaupt nichts genützt und da wurde die ganze Nacht wieder Rambazamba gemacht davor. Ich weiß, dass das zum Fußballkulturellen Code so ein bisschen mit dazugehört. Ich weiß aber ehrlicherweise nicht, ob ich nicht dafür schon wieder zu uncool bin, wie unfair ich das finde. Wie geht's denn dir mit diesem, ja, diese Grenze zwischen Fairness und irgendwie ist es ja dann doch auch nur Banter?
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe da schon immer drüber nachgedacht und ich habe da keine richtig abschließende Meinung zu, weil ich zum einen einfach, also ich schwinge jetzt kurz die andere Moralkeule, es ist halt Feuerwerk sieht immer cool aus und ich finde es selber auch hier bei Spielen von Arminia und so cool, ja, wenn das mal eingesetzt wird oder generell, ne, hinter irgendwelchen Stadien, natürlich nicht im geschlossenen Raum und so. Gleichzeitig denke ich halt aber tatsächlich immer an die ganzen Tiere, die dann da halt super drunter leiden müssen, ne? Also weil an Silvester kannst du die Tiere zumindest vorbereiten oder wie in den USA, 4th of July und so, kriegst du die da vielleicht drauf vorbereitet, aber wenn das natürlich unvorbereitet reinkommt, dann ist es halt einfach eine Gefahr für die Tiere und das ist halt dann der moralische Part, wo ich dann halt so ein bisschen reinkomme und sage, ja, das ist schon irgendwie, auf gut Deutsch gesagt, ziemlich scheiße. Es ist halt gleichzeitig auch so ein bisschen, weil ich glaube, man kann trotzdem sagen, dass in diesem ganzen Setting natürlich Mexiko trotzdem so ein bisschen der Underdog war, so ein bisschen, ne? Und das ist halt immer so, ich kenne es schon hier, als Bielefeld im Halbfinale gegen Leverkusen gespielt hat, gab es das natürlich hier auch mit dem Feuerwerk und so. Und ist natürlich, ne, wirklich, wenn wir da vom Fairness sprechen, natürlich nicht ganz frei. Gleichzeitig denke ich mir halt auch immer so, ja, die europäischen Verbände und Vereine werden in so vielen Sachen irgendwie mehr gefördert oder werden viel bevorzugt und ja, weiß ich nicht, ob das dann wirklich der Punkt ist. All in all kann, also muss ich dann einfach sagen, ich sitze da irgendwie ein bisschen, wie man im Englischen sagt, so on the fence. Also ich habe da keine abschließende Meinung tatsächlich zu. Wie gesagt, ich finde, es gibt genug Punkte, Scheiße zu finden, nicht gut zu finden. Es gibt genug Punkte, das ja vielleicht auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu verstehen. Ich glaube, das ist ein Thema, da muss sich jeder im Endeffekt seine Meinung drüber bilden.
Und es muss ja nicht das Hauptthema sein. Also man könnte ja auch, also Inka, du kannst gerne noch was dazu sagen, du kannst aber auch gerne zum Sportlichen zurückkommen. Es ist ja auch legitim, sich aufs Sportliche zu beschränken. Und da hast du gesehen, also diese zweimalige Richtungsveränderung von Bellingham vom 1-0, dann auch wie quasi innerhalb von einer Minute und 38 Sekunden diese zwei Treffer gleich für England fallen und trotzdem Mexiko noch die Chance zum 2-2 hat vor der Halbzeit. Der Strafstoß von Harry Kane, also da hat er niemanden ausgeguckt, sondern einfach nur mit Vollgewalt mit seinem 11. Ball Kontakt das 3-1 erzielt, hat damit auch schon wieder einen Rekord gebrochen. Noch nie gab es jemanden, der so viele Strafstöße bei Weltmeisterschaften der Männer verwandelt hat. Also Inga, es gäbe ja auch genügend sportliche Themen, über die man reden könnte. Und stimmt, und Henderson habe ich noch gar nicht erwähnt. Der hat sich nach dem Spiel noch mutmaßlich die Hand gebrochen, als er über eine Bande drüber gesprungen ist. Also es war wild.
England hat ja auch gar nicht mal so gut ins Spiel gefunden, hat sich aber dann, fand ich, total gut gefangen. Genau, Bellingham gefühlt aus dem Nichts, direkt zweimal hintereinander getroffen. Ich glaube, was England echt nochmal so gezeigt hat, ist, wie widerstandsfähig die auch sind. Mhm. Also es wurde ja vor der WM viel kritisiert, es wurden sehr viele Zweifel geäußert, sie wurden teilweise auch belächelt und sie hatten, muss man auch sagen, gegen Ghana und gegen Kongo ganz schön zu kämpfen vorher, aber haben sich davon irgendwie nicht unterkriegen lassen. Und das passt auch so ein bisschen dazu, dass sie zwar nicht so gut ins Spiel gefunden haben, dass sie später in Unterzahl waren und trotzdem da eben so resistent geblieben sind. Und ich glaube, das könnte echt auch noch so im Rest des Turniers ziemlich relevant werden, ne?
Gleichzeitig auch noch zu Jimenez, der auf der anderen Seite jetzt 17 von 18 Elfmetern verwandelt hat. Also auch da eine absolute Bank, was das betrifft. Und ich fand da aber auch, also Inga hat auch schon richtig gesagt, ne, wie sie reingefunden haben, die Resilienz, gleichzeitig aber auch für Mexiko. Ich habe eben gesagt, die waren bis dato ohne Gegentor. Und da ist ja dann auch immer die Frage, wie verhält sich dann eine Mannschaft, wenn sie dann ihr erstes Gegentor bekommen? In dem Moment muss man sagen, erstmal nicht so gut, weil eben in kürzester zwei Gegentore fallen, aber dann halt nicht komplett aufzustecken, weil wir haben auch schon gesehen, was England für eine Dynamik entwickeln kann. Ja, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Also wirklich ein tolles Fußballspiel, ne? Wirklich, man wirft mit dieser Phrase Werbung für den Sport immer so ein bisschen um sich. Aber das fand ich wirklich sehr passend. Und dann vielleicht auch eine gute Überleitung noch zu dem anderen. Außer ihr wollt noch was dazu sagen?
Ja, ganz kurz noch der Chronistenpflicht halber. Javier Aguirre, der mexikanische Trainer, ist nach dem Spiel zurückgetreten, hat jetzt erstmal seine Karriere jetzt. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen will, beendet, weil er ist ja schon mehrfach zurückgekommen bei Mexiko. Aber das gehört zu dem Spiel noch mit dazu. Aber dann können wir meiner Meinung nach sehr gerne zum Spiel Norwegen gegen Brasilien kommen. Wenn ihr mögt, dann spiele ich mal jemanden ein. Vielleicht erkennt ihr seine Stimme. Das hat ein gewisser Stürmer Norwegens nach dem Spiel über diese Partie gesagt.
I mean, you need to keep on supporting because Brazil should go through today. Let's be honest. Brazil is this big football nation and the big football nations should be in the semifinals. It should be in the finals and you guys deserve to win World Cup because in the end, Brazil is a special country and it's a special football country as well.
Das war Erling Braut Haaland, sagt das Braut mit, denn das ist der Name seiner Mutter und er möchte, dass er mitgenannt wird, also tun wir das natürlich auch sehr gerne. Der Inga nach einem Spiel, das er entschieden hat, das kann man wirklich, also er und Nyland, der Torhüter, der noch einen Strafstoß pariert und auch ansonsten sehr, sehr gute Paraden aufweist, der stellt sich nach dem Spiel gegenüber brasilianischen Journalistinnen und Journalisten hin und sagt, ey, ehrlicherweise, ihr hättet weiterkommen müssen und ihr hättet es so verdient. Und trifft dann natürlich auch genau den Punkt Brasiliens. Seit 2002 kein K.O.-Rundenspiel gegen eine europäische Mannschaft mehr gewonnen. Es ist die erste Generation, die nicht den Weltmeistertitel holt. Also die Generation Neymar, vielleicht auch Casemiro, je nachdem, wie er jetzt noch weitermacht. Also ich fand das bemerkenswert, wie sich da Erling Braut Haaland geäußert hat.
Absolut. Ja, für Brasilien ist, glaube ich, seit 36 Jahren das schlechteste Abschneiden. Ne? Norwegen auf der anderen Seite ist noch nie so weit gekommen. Also auf der einen Seite Riesentrauer, auf der anderen Seite Rieseneuphorie. Die norwegischen Fans, wie die gefeiert haben, hat, glaube ich, für sich gesprochen. Braut Haaland, gut, dass du nochmal betont hast, den Namen, ist natürlich menschlich toll. Also wenn das Erste ist, was einem einfällt, dann zeugt das schon, finde ich, von einer großen Bodenständigkeit, von einer Wertschätzung gegenüber dem Gegner. Auf The Athletic hatte ja eine Headline zu Haaland und hat dort geschrieben, ein Monster, die Welt sollte Angst vor ihm haben. So wird über ihn gesprochen.
Da haben sie noch nicht sein Social Media gesehen. Von sich. Da hat man eher sehr viel Spaß mit ihm.
Ja, aber es war schon eindrucksvoll. Aber ich bin froh, dass du trotzdem noch Nyland erwähnt hast. Der hat ja wirklich so eine Sternstunde da erlebt und wirklich ja so einige Großchancen der Brasilianer vereitelt. Eine Chance, die bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, beziehungsweise Chance, ein potenzielles Eigentor irgendwie. 79. Minute, den hat er gerade noch so abgelenkt gegen den Pfosten und da musste ich dran denken, letztes Jahr, oder? Du weißt, wovon ich rede. Letztes Jahr bei der EM der Frauen, Ann-Kathrin Berger hat gegen da was ganz Frankreich, Ähnliches gemacht, eine ganz ähnliche Aktion gegen Frankreich, wurde hierzulande zu Recht wahnsinnig gefeiert und ich hoffe, dass Nyland jetzt auch in seinem Heimatland den gleichen Respekt und die gleiche Bewunderung bekommt, die Ann-Kathrin Berger hier bekommen hat, weil es war ziemlich eindrucksvoll.
Das wäre doch schön, wenn endlich mal die Männer auch die Aufmerksamkeit und das Lob bekommen, das sonst genau. immer nur die Frauen bekommen.
Abgreifen.
Wir begrüßen alle bei YouTube, haben es schon gesehen, wir begrüßen zurück in der Runde Jürgen. Jürgen, was war los und warum sitzt du in einem Auto?
Ich sitze im Auto, um 5G mobil zu kriegen, weil in meinem Haus ist die Internetverbindung zusammengebrochen. Das heißt, es hat nichts mit meinem Haus zu tun, es muss irgendwas mit dem System da draußen zu tun haben. USA, ihr wisst ja, da sitze ich in einem dritten Weltland der Sonderklasse. Immerhin haben wir also Ausweichmöglichkeiten wie diese Geschichte hier im Auto. Ich habe natürlich Verbindung zu euch verloren, damit auch den Faden verloren. Und deshalb muss Max mich jetzt wieder ganz elegant dahin bringen, wo er mich vorher schon mal hingebracht hat.
Ja, für dich ist es so ein bisschen wie jetzt für Brasilien in der zweiten Hälfte beim Spiel gegen Norwegen, wo sie ja schon sehr, sehr früh diese riesige Chance haben und das im Grunde die zweite Großchance ist, die Brasilien vergeben hat nach dem Strafstoß von Guimarães. Darüber reden wir gerade, über das Ausscheiden. Wir hatten auch schon thematisiert, dass das eben etwas Besonderes ist, wie lange sich jetzt Brasilien bei Weltmeisterschaften schwer tut. Gleichzeitig muss man aber sagen, wenn man genau mal bei diesem Aspekt bleibt, nämlich Expected Goals und die darin gemessene Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich war es, dass Brasilien dieses Spiel verliert, dann war es nämlich auch gegen Norwegen gar nicht so hoch. Und so ist es ehrlicherweise bei den letzten Ausscheiden immer gewesen. Die waren von den Expected Goals her immer besser. Wie blickst du denn auf diese, also in Brasilien sagt man schon, eine verlorene Generation?
Ja, aber wir haben Brasilien, wir haben Deutschland, wir haben auch andere Länder, die im Grunde die Entwicklung von Fußball so nicht mitmachen konnten, wie das jetzt die Franzosen geschafft haben, wie das die Spanier geschafft haben. Ich glaube, ich habe kurz vorher unsere Aufnahme überlegt, ob ich heute mein italienisches Nationaltrikot anziehe, um an die Italiener zu erinnern. Die waren ja zumindest vor der WM das leuchtende Beispiel für diesen unglaublich brutalen Abstieg ins Niemandsland vom Fußball. Und ich habe bis heute noch keine vernünftige Erklärung gefunden. Vielleicht kann man es auch nicht in einem Satz oder zwei erklären, was da passiert ist. Man kann es nicht immer nur auf die Einzelereignisse schieben, sagen wir mal, wie jetzt, also in Brasilien-Norwegen spielt das Haaland, braucht gar nicht so viel, um irgendwie zwei Tore zu machen, zwei Gelegenheiten, dann macht zwei Tore. Das sind natürlich dann die Fakten auf dem Spielfeld, aber wenn man sich nur mit denen beschäftigt, kommt man nicht sehr weit. Also ich hoffe, ihr habt euch schon mal da tiefer reingearbeitet in dieses Thema, während ich gerade nicht mitmachen konnte und nicht zuhören konnte.
Ich finde tatsächlich einen Fakt dazu ganz interessant, wenn man auf, also Neymar schießt dann ja noch in der 90. plus 10 per Elfmeter das 1:2 und sein Hauptpunkt war es in dem Moment irgendwie Nyland zu sagen, ja, aber mein Elfmeter hältst du nicht, wo ich mir auch dachte, das ist eine total wichtige Prio in diesem Spiel jetzt, dass du irgendwie
sagst. Er läuft auch nicht, um den Ball schnell aus dem Netz zu holen.
Ja, genau, also das fand ich irgendwie... Ja, also gar nicht jetzt, um auf Neymar zu gehen, aber vielleicht da auch so ein bisschen, was kann auch passieren, wenn wir bei einem Land immer nur von einem Spieler sprechen oder so. Es ist ja vielleicht auch sowas, was man ganz gut auf den Vereinsfußball übertragen kann. Also auch da haben wir immer diese schlafenden Riesen, von denen wir eigentlich immer sagen, ja, die müssten ja eigentlich irgendwie das und das sind die Anforderungen, ob es in der Liga ist oder sogar halt schon weit entfernt, wenn wir da mal auf die Geschichten gucken, ob es jetzt der Extremfall 1860 München ist, ob es Vereine wie Borussia Mönchengladbach sind, die einfach irgendwann in dieser ganzen Umbruch und Co. so ein bisschen verloren haben, wo wollen wir denn überhaupt hin und wo kommen wir her und was ist eigentlich unser Anspruch? Und das finde ich so interessant, wenn man, also um da vielleicht auch nochmal, Jürgen, um dich abzuholen, Max ist reingestartet mit einem Zitat von Erling Braut-Haaland, in dem er vor die brasilianische Presse tritt und denen erstmal sagte, ja, also eigentlich ist Brasilien so eine Fußballnation, die verdient es, im Halbfinale zu stehen, im Finale zu stehen, weil das eigentlich so, ne, wie man es von außen auch wahrnimmt, gerade vielleicht als Fußballspieler, aber eben auch als Fan. Und dann kommen wir da vielleicht auch zurück, ne, dass von außen halt auch irgendwie die Wahrnehmung da so ist und man dann aber sich irgendwie fragt, ja, ist es denn eigentlich wirklich noch so? Und man vielleicht deshalb auch manchmal im Verband irgendwie, ich meine, wenn wir auch auf den Trainerposten gucken mit Carlo Ancelotti und so, also da ist ja auch einfach wirklich eine gewisse Stahlkraft hinter und da ja bin ich sehr, also denkt man von außen auch immer, ja komm, Brasilien wird es schon irgendwie schaffen und denkt dann aber auch irgendwie zurück und denkt, ja, aber wann haben sie es denn eigentlich das letzte Mal so geschafft? Also Max, du hast eben von einer verlorenen Generation gesprochen. Ich meine, Inga und ich sind, glaube ich, ungefähr gleicher Jahrgang, so richtig dran erinnern kann.
Du kennst
es
gar nicht anders.
So, ja, ne? Also das klingt total hart, aber das ist halt so, die wurde dann immer von dieser großen brasilianischen Fußballnation gesprochen, und ich will das überhaupt nicht kleinreden, ne? Aber wenn man dann vielleicht so aus unserer Generation da drauf kommt, denkt man so ein bisschen, ja, okay, wir sehen, wo die Ansätze da sein können. Aber so richtig gesehen haben wir das ja schon länger nicht mehr. Und ich finde auch dieses Generationending, wie man darauf guckt, immer super spannend.
Ja, spannend. Also ich versuche das mal ganz kurz zu umreißen, was Brasilien eben früher war. Also Brasilien stand immer für das Jogo Bonito, also eben den schönen Fußball, der Fußball, der auch die Einzelleistungen eher mal beklatscht. Das war aber nicht immer der brasilianische Fußball. Also das ist so ein bisschen das Klischee. Ach ja, die sind stark im Dribbling und so weiter und können alle tolle Tricks am Ball, die viele andere nicht können, ohne sich Beine zu brechen. Es war auch immer schon ein sehr gut organisierter Fußball, vielleicht so in der Hochphase mit Sokrates. Da wurde dann sogar noch so ein gesamtgesellschaftliches Konstrukt dahinter gehängt. Da ging es auch viel um die Frage, ja, Kommunismus versus Kapitalismus. Also das klingt jetzt so, als hätte ich das so rein interpretiert, aber lest euch mal ein, was Sokrates so gesagt hat. Wirklich absolut faszinierend. Und gleichzeitig ist aber Brasilien immer schon geprägt gewesen an beiden Enden des Feldes von sehr, sehr guten Individualisten. Und das eine, das wissen eigentlich alle, das sind nämlich die Angreifer mit dem ursprünglichen Ronaldo, aber noch vielen, vielen anderen tollen Spielern. Aber Brasilien hatte auch immer ganz fantastische Verteidiger und auch Strategen und Lenker dieses Spiels. Gerade auf den Außenpositionen. Roberto Carlos ist da sicherlich einer, den auch noch jüngere Hörerinnen und Hörer kennen. Und diese Brücke finde ich jetzt auch deswegen eben interessant, in so aller Kürze zu gucken, was war brasilianischer Fußball mal, weil man sich ja angucken kann, was hat denn Carlo Ancelotti mit Brasilien spielen lassen? Denn Carlo Ancelotti ist ja wirklich der Trainer, der hingeht, sich anguckt, was können die Spieler, was können sie nicht? Wie vermeiden wir jetzt das, was sie nicht können? Und Carlo Ancelotti hat einen Fußball spielen lassen, der eben dem Anschein nach gar nicht zu Brasilien gepasst hat, nämlich ein sehr langsamer Ballvortrag, unheimlich hohe Ballbesitzphasen in total ungefährlichen Räumen, einfach damit da nichts passiert, weil Carlo Ancelotti gesehen hat, das defensive Talent, das fehlt bei Brasilien. Die 1 gegen 1 Restverteidigung, das hier ist eine Schwäche, plus vorne arbeiten auch nicht immer alle mit. Also Norwegen hat auch zum Beispiel fast alle progressiven Pässe in den Rücken von Vini Junior gespielt. Das ist einfach mit eingebaut im brasilianischen Fußball. Und er hat eben darauf gesetzt, dass sie dann schon die Lücke dann doch finden. Sie sollen sich den Ball hin und her passen, relativ ungefährlich. Sie haben unheimlich viel geflankt für eine brasilianische Mannschaft, ganz viel aus dem Halbfeld. Da waren sie auch immer alle im Strafraum. Weil er gesagt hat, das könnt ihr euch durchsetzen im Strafraum und ihr seid schon ganz gut da drin, die Lücke zu finden. Ich muss euch das nicht beibringen, verliert nur bitte vorher nicht den Ball. Und so hat man auch gegen Norwegen gespielt, so hätte man gegen Norwegen auch gewinnen können. Also es gehört zu diesem Spiel dazu, dass man ja sehr gute Chancen hatte, nicht nur den Strafstoß, sondern auch die vorhin schon angesprochenen. Aber es zeigt eben, glaube ich, vor allem auch, was dem brasilianischen Fußball im Gesamten fehlt. Und ich glaube, die Debatte, da bin ich jetzt sehr gespannt, ist auch ehrlicherweise gibt es da irre viele Parallelen zu Italien, zu Deutschland, wo man auch sagen kann, naja, gewisse Elemente sind einfach nicht mehr da. Wir tun immer so, als wären sie es noch, aber sie fehlen dann eigentlich. Und Carlo Ancelotti hat das mit der Art und Weise, wie er hat spielen lassen, eigentlich recht deutlich gezeigt. Ich weiß nicht, ob ich damit.
Ja, das finde ich richtig cool, deinen Exkurs und irgendwie auch so ein Phänomen, ne, wie so ein Ruf sich trotzdem immer hält. Ich meine, es war ja schon 2022, als sie gegen Kroatien rausgeflogen sind, 2018, das ist ja eigentlich schon länger, hat sich das ja angebahnt und ich glaube, jetzt wird eben wirklich so ein Umbruch und so ein Neuanfang unumgänglich.
Ja, und gleichzeitig ist die Frage, was heißt das? Entschuldigung, Jürgen.
Ja.
Ja, nee, Max, ich wollte nur anfügen, dass mir bei solchen Betrachtungen auffällt, wie wir alle, ich nehme mich da überhaupt nicht aus, wie wir alle auf so bestimmte Aspekte geeicht sind. Also Trainer, was machen Trainer? Sind Trainerfiguren die entscheidenden Figuren? Oder sind bestimmte Stars auf dem Rasen die entscheidenden Figuren? Und es mag ja sein, dass in manchen Spielen das, was der Trainer aufgeboten hat, was der sich ausgedacht hat, wichtig ist. Es mag sein, dass auch in manchen Spielen wie jetzt, also Haaland trifft einfach glorreich in den wenigen Chancen, die er hat, dass das auch eine Rolle spielt. Also ein Einzelspiel kann man sicherlich nicht zu Rate ziehen, um sich zu fragen, was ist da los? Ich glaube, was uns allen so ein bisschen abhanden gekommen ist in der Versachlichung und auch Verdenklichung von Fußball ist so wirklich die Frage, was ist das eigentlich? Wie entstehen solche Mannschaften, die also über mehrere Phasen, wie vier Jahreszyklen oder so, richtig gut spielen? Und das ist nicht nur eine Frage, habe ich die Akademien, in denen ich die jungen Spieler einsammle oder so, oder habe ich da die Trainer, die das wirklich auch auf die Beine stellen können? Das lässt sich an manchen Beispielen sicherlich immer wieder neu zeigen. Also Japan als Beispiel für eine sehr solide Entwicklung, die dann allerdings auch nicht reicht, um ganz oben irgendwie gut abzuschneiden. Also ich glaube, das ist das große Rätselraten, mit dem wir uns alle beschäftigen können. Und jeder ist aufgerufen, dazu eine Meinung zu entwickeln. Was ist hinter diesen vordergründigen Ideen an Fußball wirklich so auch so faszinierend, dass wir ja alle da dran hängen und wissen wollen, wie entsteht guter Fußball, erfolgreicher Fußball und so weiter und welche Stile und welche nationalen Mentalitäten, Empathien und so. Und dann gucken wir ratlos im Grunde auf Cabo Verde, weil wir nicht genau erklären können, warum die zumindest so gut sind, wie sie diesmal abgespielt haben. Aber sie werden halt zu Publikumslieblingen. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt wirklich viel von Cabo Verde lernen können im Sinne von Verdenklichung von Fußballen. Also spielt wie die oder seid so wie die. Ich warte drauf auf Antworten von Leuten, die bestimmt noch viel klüger sind als ich.
Ja, also die Tendenz, die taktische Tendenz dieser WM ist eine, die sich aus dem Clubfußball fortsetzt. Wenn du tiefst verteidigst, dann nimmst du inzwischen die Stürmer gar nicht mehr mit rein ins Spiel. Also früher standen die so im 5-4-1 oder 5-3-2, standen vorne noch zwei Stürmer rum, die so von links nach rechts gelaufen sind, um Passwege ins Zentrum zu schließen. Das lassen jetzt tatsächlich viele weg. Das hat auch Norwegen weggelassen. Norwegen stand in einem 6-4-0 in vielen Situationen, weil die eben auch wussten, ja, wenn Brasilien dann tief den Ball hat, dann flanken die gerne in den Strafraum. Wisst ihr was? Wir warten hier zu zehnt auf euch im Strafraum. Es gab Situationen, da waren alle zehn im Strafraum. Und dann wird es auch wirklich, wirklich schwierig, da irgendwie aus dem Strafraum heraus noch was zu kreieren, was nicht komplett auf Zufall basiert. Aber ich glaube, das ist dann nochmal ein Thema für auch nochmal so eine WM-Nachbetrachtung. An der Stelle möchte ich mich erstmal bei Inga bedanken. Inga, du musst weiter, du hast heute eh schon einen irren, vollen Terminkalender. Danke, dass du dir trotzdem die Zeit für den Rasenfunk genommen hast.
Unbedingt, das hat wieder viel Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Woche und ihr arbeitet unsere Themen noch gut durch.
Alle? Müssen wir alle machen, Inga? Schauen
unbedingt.
Wir mal. Danke dir, bis bald, ja? Ciao.
Bis bald.
Ich musste auch gerade an Marokko denken, als du das gesagt hast, Jürgen. Was braucht es eigentlich, um sich zu entwickeln? Und hast ja auch schon Japan genannt. Marokko ist ja auch eine der Nationen, die da tatsächlich eine längere Entwicklung vorgenommen hat. Jetzt gegen Kanada weitergekommen ist. Das war der erste WM-Co-Gastgeber, der ausgeschieden ist. Da könnte man auch nochmal im Detail die Diskussion führen, hat Jesse Marsch da auch wirklich, also hat er den Ancelotti-Ansatz gewählt, nämlich zu gucken, was kann mein Team gut und es entsprechend spielen lassen, oder wollte er da vielleicht dann doch seine Philosophie zu sehr überstülpen, aber da verliert man sich, glaube ich, vom Hundertsten ins Tausendste, aber das ist ja das.
Also ich würde gerne an der Stelle zumindest noch einen Gedanken loswerden, der mir gerade doch mal gekommen ist, darüber denke ich oft nach, das, was selbst gute Mannschaften hinbekommen, bekommen sie hin, weil der Gegner nicht wirklich weiß, wie er erfolgreich dagegen spielen kann. Das heißt, das Element, das ist oft im Nachdenken über Fußball ignoriert wird, nicht vergessen, aber irgendwie so weggedrängt. Was macht denn der Gegner? Ohne die Leistung des jeweiligen Gegners kann ich alles Mögliche auf die Beine stellen. Wenn aber der Gegner plötzlich mir eine Aufgabe stellt, die ich eventuell dann auch nicht lösen kann. Dann, ja, also diese Bewertung von Fußball immer so im Sinne von, wir gucken uns nur mal an, was unsere Mannschaft oder die Mannschaft, die wir interessant finden, macht. Und das ist ein Teil der Komplexität von Fußball, dass der Gegner mitspielt.
Ja, beziehungsweise die richtig guten Teams und natürlich auch viele Trainer, die aus einer gewissen ballbesitzorientierten Schule kommen, also das betrifft jetzt nicht Jesse March, der kommt ja eher tatsächlich aus dem Pressing-Gedanken heraus, die versuchen eben die Reaktion des Gegners mitzudenken. Also wenn wir diesen Pass spielen, was kann der Gegner dagegen tun? Dann wollen wir diesen Pass spielen. Und im Grunde ist es so, dieses Prinzip hat auch einen Namen, ich habe ihn leider gerade vergessen. Aber sobald du drei Optionen hast für den ballführenden Spieler, also er kann drei verschiedene Dinge tun, die alle für sich genommen verteidigbar sind, aber nicht alle drei gleichzeitig, dann hast du einen Weg gefunden, der in der Theorie bei perfekter Ausführung eben bedeutet, jetzt kommst du zu einer Torchance. Und gleichzeitig würde ich persönlich aber, jetzt einfach der Analytiker Max tritt hinter den Menschen Max zurück und der Mensch Max sagt, und genau das ist ein Teil des Problems, gerade im deutschen Fußball, dass man immer nur über irgendwelche Passfolgen und über irgendwelche schachbrettartigen Dinge nachdenkt und man dann manchmal nämlich auch den Spielern anmerkt, die denken jetzt mehr, als sie spielen, und am Ende ist halt Fußball dann doch vielleicht auch ein Spiel. Aber das nur meine kurze Gedanken noch dazu. Aber Eva, mit Marokko haben wir einen Viertelfinalteilnehmer und der zweite ist Frankreich. Und da Frankreich gegen Paraguay gespielt hat, das ja den Deutschen das WM aus beschert hat, lag da, glaube ich, nochmal ein besonderer Fokus drauf. Muss man jetzt nach diesem knappen 1:0 Frankreich sagen, Julian Nagelsmann sofort wieder rehabilitiert, hätte er seinen Rücktritt nochmal rauszögern sollen, bis wir gesehen haben, wie schwer sich auch Frankreich getan hat?
Schöne Frage, Max. Nee, ich glaube, man hat, klar, wenn man nur auf die Ergebnisse guckt, ist es beides sehr eng. Man muss, glaube ich, auch sagen, also das war ein Spiel, wo wir am Ende sehr wenig über das Ergebnis sprechen, sondern ganz, ganz viel über Schiedsrichterentscheidungen, über vielleicht auch Bewertung von Zweikämpfen und eben auch darüber, ab wie lange sprechen wir noch von einer Spielweise, die vielleicht der anderen Mannschaft einfach nicht schmeckt, so, oder auf die sie sich einfach nicht vorbereitet hat, und wann sprechen wir wirklich auch dafür, dass es eine Spielweise ist, wo ein Schiedsrichter auch eingreifen muss und irgendwann sagen muss, okay, bis hierhin und nicht weiter. Also generell können wir, glaube ich, schon sagen, dass Frankreich die überlegene Mannschaft war. Es ist schon rein sportlich gesehen auch schon dann die richtige Mannschaft ins Viertelfinale eingezogen, waren schon über weite Strecken überlegen. Ich glaube, also ich gucke nochmal nach, also Paraguay mit 5 Torschüssen, daraus sind aber auch nur
0,13
expected, genau, goals. Also davon lässt sich nicht ein ganzes Spiel erklären, das ist mir auch bewusst, aber trotzdem glaube ich einfach mal als Eingang auf der anderen Seite Frankreich, 15 Torschüsse, davon 1,45, wenn man es prozentuell anrechnet, kommt da vielleicht auch jetzt nicht der ganz große Unterschied bei raus, aber es ist trotzdem so, dass du schon gemerkt hast, dass Frankreich da mehr Ideen im Offensivplan hatten, und bei Paraguay habe ich mich von dem, was ich von dem Spiel gesehen habe, schon ein bisschen gefragt, wie sind sie in dieses Spiel offensiv? Was war der Matchplan? Außer wir nerven Frankreich so gut wie es geht und gucken mal, wie lange. Also ich mag das sonst nicht, immer auf dieses, ja, der Schiedsrichter hat da die Spieler nicht richtig geschützt einzugehen. Ich finde es manchmal ein sehr weiches Argument, aber ich glaube, wir können nach dem Spiel sagen, und von dem, was ich gesehen habe, muss man wirklich mal fragen, ob das Spiel genauso gelaufen wäre, hätte der, also ich habe jetzt nochmal geguckt, es sind 4 gelbe Karten nur verteilt worden in diesem Spiel, und davon 2 ganz am Ende.
Und nur eine für Paraguay.
Nur eine für...
sehr viel gefoult hat.
Genau, und da muss man dann, glaube ich, schon, und also bevor ich jetzt die Schiedsrichter-Diskussion mehr aufmache, lasse ich vielleicht noch Raum kurz für Sportliche.
Ja, wobei irgendwie finde ich, hängt es an der Stelle schon miteinander zusammen, weil man muss jetzt auch nicht so tun, als ob es eine bessere Art und eine schlechtere Art von Fußball gäbe. Also subjektiv, natürlich kann das jeder für sich bewerten, aber es ist erstmal legitim, Fußball zu spielen, wie man möchte. Man kann es ohne Ballbesitz machen und man kann es mit Ballbesitz machen. Du musst halt irgendwie dann trotzdem das eine Tor erzielen. Aber hier, Jürgen, haben wir ja an der Stelle wirklich einen interessanten Befund. Also wir haben das Spiel Paraguay gegen Deutschland, das unter anderem auch vom Schiedsrichter mitgeprägt wurde. Ich denke, niemand in Deutschland hat allein auf Jalal Jayed geguckt aus Marokko, der dieses Spiel gepfiffen hat, wo aber ein Tor aberkannt wurde. Dieses Spiel, Paraguay gegen Deutschland, das war für Jayed das dritte WM-Spiel überhaupt in seiner Karriere. Vorher hatte er nur 4 Afrika-Cup-Spiele gepfiffen und in der afrikanischen Champions League nie höher als Viertelfinale. Also ein unerfahrener Schiedsrichter, und wenn man möchte, kann man sagen, vielleicht auch ein Teil der Erklärung, warum man diese fehlende Souveränität auch auf dem Spielfeld gesehen hat. Dann besetzt Pierluigi Collina, ich wollte Collinas Abend gerade sagen, die haben es nicht besetzt, aber Pierluigi Collina besetzt dann Paraguay gegen Frankreich. Und wen besetzt er? Ilgis Tantaschew aus Usbekistan. Für ihn ist es das dritte WM-Spiel überhaupt, aber er hat immerhin schon mal bei der Club-WM gepfiffen, 2 Spiele, und in der asiatischen Champions League das Finale. Und dennoch steht er direkt daneben, als Galaza Mbappé mit einem Schlag auf die Brust zu Fall bringt, und weder er noch der Video Assistant Referee greifen ein und ja, setzen hier mal eine rote Linie, die vielleicht nicht über beschritten werden sollte. Also ich finde, Jürgen, man müsste da schon auch mal über die Ansetzungen der FIFA diskutieren, was da eigentlich Pierluigi Collina macht. Und da spreche ich ja noch gar nicht von der Interpretation gewisser Regeln, die er sehr eigen hat, wie beim aberkannten Tor von Tah.
Absolut, aber du hattest am Anfang dieses Komplexes etwas sehr Faszinierendes aufgeworfen. Das ist diese Frage, ob die Nagelsmann-Rücktrittserklärung, wie das in diesem Komplex zu sehen ist. Weil die Paraguayer, gewinnen aufgrund einer ungerechtfertigten Torab-Erkennungssituation. Das Spiel hätte Deutschland gewonnen, dann hätte man immer noch über die Qualität der Arbeit der deutschen Fußballer sprechen müssen und können. Aber man hätte nicht, man hätte über das Resultat sich darauf geeinigt, okay, also das kann man so sehen, aber es ist ja gewonnen worden. Dann spielt man gegen Frankreich, keine Ahnung, wie das dann ausgeht. Aber ich habe zum Beispiel dann bei Blue Sky Nagelsmann eingestuft, also die Paraguayer als Nagelsmann-Killer bezeichnet, die also jetzt fast das nächste Opfer gefunden hätten. Also das ist, glaube ich, zumindest für die Unterhaltung über das Thema Nagelsmann nicht unwichtig, weil das Resultat definiert auch den Unmut, der dann in der DFB-Welt entsteht. Also nicht, um von Collina abzulenken, weil ich finde das eine wahnsinnig wichtige Analyse, darauf zu achten, wie kompetent sind denn die Leute, die so viel Einfluss auf den Ausgang des Spiels haben. Und dass Frankreich, also dass der usbekische Schiedsrichter die gelben Karten verteilt und man kann das am Ende zusammenzählen und sich das Spiel angucken, dann weiß man, es ist ein überforderter, wenn nicht sogar inkompetenter Schiedsrichter für diese Situation, in der die Paraguayer so spielen, wie sie spielen. Vielleicht kann der super lässige Spieler unter Thekenmannschaften pfeifen oder so. Ja, obwohl da gibt es sicherlich auch manchmal einige Übergriffe. Aber der gehört da nicht hin. Gut, das weiß ich auch vorher nicht, das weiß ich jetzt. Und der marokkanische Schiedsrichter, der ein Tor aberkennt, das klar eins war, gehört da auch nicht hin. Also wie am Ende entscheiden, oder wir, die Stimmung, die wir erzeugen, entscheidet mit darüber, was aus den Trainern wird oder was aus den Fußballern wird. Was aus den Schiedsrichtern wird, das entscheiden wir leider auch nicht so richtig. Nur, ich kann da auch jetzt nichts daraus ableiten. Ich würde gerne was Bündiges dazu sagen. Ich kann nur feststellen, dass das dann an der Stelle unglaublich klemmt, trotz aller technischen Möglichkeiten. Und wenn wir wieder zurückgehen zu dem Balogun-Thema, ne, dass also über eine VAR-Entscheidung da hochgebracht wird, wo es dann landet, rote Karte und diese Diskussion, die wir schon hatten, muss man auch auf den Schiedsrichter gucken, hat der wirklich kompetent gearbeitet oder nicht. Mhm. Ich will es nicht total verdünnen hier, aber zurück zu Collina, ne, also was du gerade gefragt hast. Ist denn Collina überhaupt kompetent genug für seinen Job?
Ich wollte ganz kurz zwei Sachen ergänzen dazu. Einmal, um einmal Didier Deschamps zu zitieren, was der nach diesem Spiel gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, ich habe eine geschlossene Mannschaft mit einer hervorragenden Einstellung. Wir hatten mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen, wie viele andere Teams auch. Aber wir haben das Nötige getan. Und dann kommt ein Einwand, den fand ich sehr spannend. Deutschland hat auf die Provokation reagiert, wir nicht. Also das fand ich auch nochmal einfach nur, um da auch nochmal das Thema anzugreifen. Gleichzeitig finde ich, wenn wir jetzt über Schiedsrichter sprechen, das ist ja nicht nur ein FIFA-Problem, es ist ja ein generelles Problem, dass wir immer wieder über die Ausbildung von SchiedsrichterInnen sprechen, über die, ne, wie werden die ausgewählt, sitzen da die richtigen Leute, ist es nicht, also klar ergibt es Sinn, Leute darüber bestimmen zu lassen, welche SchiedsrichterInnen sind geeignet, für welches Level an Fußball, die selber auch SchiedsrichterInnen waren, aber die Frage ist ja immer, ist es wirklich die einzige Qualifikation, die wir da gelten lassen sollten? Collina hat unbestritten natürlich Qualifikation und hat viel Erfahrung. Ist es, natürlich wird er das auch nicht alleine entscheiden, aber trotzdem fragt man sich ja immer so, okay, kann er da komplett, ohne, ohne Voreingenommenheit rangehen. Wie viel Möglichkeit hat er wirklich? Und ergibt es nicht mehr Sinn, das von einem größeren Gremium also entscheiden zu lassen, wo vielleicht tatsächlich, komischer Gedanke, aber auch aus einer psychologischen Sicht, weil es sind halt Spiele auf der größten Bühne. Im Männerfußball sprechen wir von der WM und es ist halt eben die Frage, also wir haben dann natürlich sowieso aus europäischer Sicht, reden wir dann über Schiedsrichter aus dem afrikanischen Raum oder in andere Räume, von denen wir halt vorhin noch nicht wirklich was gesehen haben und es dann schwer einschätzen können. Gleichzeitig haben die halt vorher auch noch keine europäischen Spiele gefunden. Also es kommen so super viele Sachen zusammen, wo ich mich dann immer frage, wie kriegt man das vernünftig unter einen Hut und wie nervig ist es auch, dass wir dann am Ende so viel über Schiedsrichter in den Entscheidungen sprechen. So, das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen, weil es halt auch immer so einen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es so super frustrierend, darüber zu sprechen irgendwann, weil man muss wirklich immer, also als Fußballfan muss ich immer aufpassen, dass ich nicht polemisch werde, so, weil ich kenne das selber, ja, der war dann, ne, ist der Schiedsrichter, der immer gegen die eigene Mannschaft pfeift und sowieso.
Kaffee trinken und so, ja, genau.
Ja, genau. Und gleichzeitig aus, ich sage jetzt aus professioneller Sicht, versucht man ja irgendwie vernünftige Gründe zu bekommen und nicht in irgendeine Kerbe zu schlagen, aber wenn man sich dann auch zwischendurch eben die Stimmen von immer den gleichen Schiedsrichter in den Experten durchliest und man dann auch immer zwischendurch denkt, ja, aber also zum Teil weiß man dann, wenn wir über Manuel Grifo und Co. reden, der sowieso gegen alles wettert, gefühlt, was der DFB macht und Co. aus ja selber Betroffenheit, ne, wann wird kritisiert, von wem wird kritisiert und das finde ich, das ist eigentlich so ein super langer Rattenschwanz, über den man da diskutiert.
Ja, wobei ich finde, das würde ich gerne, wenn du es erlaubst, beiseite lassen, nämlich die Frage, wie wir über Schiedsrichterentscheidungen diskutieren, weil das nochmal so ein ganz eigenes Thema ist. Was ich tatsächlich aber gerne nochmal machen würde an der Stelle, wäre nochmal zu verdeutlichen, in welcher Zwickmühle da auch Pierluigi Collina drin ist. Und ich bin beileibe keiner, der alles toll findet, was Collina und Busacca da machen. Ich finde vor allem die Eigeninterpretation von Regeln, so wie es nicht im Regelwerk steht, dafür sind zwar Weltmeisterschaften schon immer da gewesen, um Regeländerungen auf der größtmöglichen Bühne durchzusetzen, beziehungsweise im Bereich der Frauen-WM hat man auch mal Regeln einfach ausprobiert. Da ging es nämlich um gelbe Karten im Elfmeterschießen und so weiter und so fort. Aber bei den Männern war es ja schon immer so, man will damit auch einen Impuls setzen. Und da habe ich ganz große Probleme damit und da finde ich auch, also die FIFA-Zwischenbilanz, bei der ja auch unter anderem nochmal diese Entscheidung gegen Waldemar Anton nochmal sehr klar, ohne sie zu nennen, genannt wurde, habe ich ganz große Probleme mit, könnte ich auch sehr, sehr lange zu diskutieren. Aber tatsächlich ist der Gedanke, den ich bei diesen Schiedsrichteransetzungen und bei eben solchen Fehlentscheidungen habe, ein anderer. Denn wir wollen ja eigentlich beides. Wir wollen doch, dass auch Schiedsrichter aus Nationen, die eben auf einer solchen Bühne noch keine Erfahrung sammeln konnten, Erfahrung sammeln können. Das heißt, irgendwann müssen die ihre WM-Spiele 1, 2 und 3 pfeifen. Haben sie jetzt bei dieser WM gemacht. Man kann natürlich die Frage stellen, warum nicht auch bei der Club-WM und so weiter und so fort. Da geht es jetzt aber dann schon sehr ins Detail rein. Und auf der anderen Seite ist es aber natürlich absolut fatal, wenn du Spiele hast, bei denen du siehst, der Schiedsrichter ist offensichtlich überfordert. Und zwar nicht nur, glaube ich, mit der Gesamtsituation, sondern auch mit der Ansage, die von Collina und Busacca kommen, nämlich möglichst wenige gelbe Karten zeigen. Das ist die Ansage, die es von der FIFA gibt. Denn sie wollen keine Gelbsperren, sie wollen, dass die besten Spieler immer spielen. Ist ein legitimer Ansatz. Da brauchst du aber ein gutes Stück an Erfahrung und Souveränität, um dich dann doch mal darüber hinwegzusetzen. So wie es Michael Oliver in einem Spiel mal gemacht hat, wo er noch vor der Halbzeit 3 gelbe Karten in kurzer Zeit verteilt hat. War sehr riskant, hätte auch schief gehen können. Hätten die in der zweiten Hälfte so weitergespielt, wäre er bei 8 gelben Karten rausgekommen, hätte er wahrscheinlich kein Spiel mehr gepfiffen. Gut, hängt eh davon ab, wie weit England kommt. Aber in dem Fall ging es gut. Und das ist eben, finde ich, die Schwierigkeit, dass du ja auch vorher nie sagen kannst, welche Spiele sind denn die, in Anführungszeichen, leichter zu pfeifenden Spiele. Also können wir jetzt unsere Hand ins Feuer legen am Montagnachmittag, dass Schweiz gegen Kolumbien ein besseres Spiel gewesen wäre für Ilgis Tantaschew? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und das, finde ich, ist dann schon etwas, wo man, auch wenn es langweilig ist, dann doch wieder differenzieren muss und sagen muss, es ist leider nicht so einfach, es ist dann nicht so leicht zu ertragen auch, wenn dann eben Schiedsrichter einfach einen schlechten Tag haben und dann Spiele mitentscheiden, vor allem für die betroffenen Teams. Ich meine, wäre Frankreich hier ausgeschieden, dann wäre natürlich auch nochmal die Aufregung eine ganz andere. Aber es ist letztlich Jürgen, zumindest meiner Meinung nach, ein nicht auflösbares Paradoxon, dass wir auf der einen Seite das Schiedsrichterinnenwesen ja in allen Ländern möglichst stärken wollen und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch die bestmöglichen Schiedsrichter, die ein solches Turnier pfeifen.
Also es ist fast so ein bisschen so wie da bei dem Thema, das ich vorher angerissen habe, also dieses Rätselraten, dass wir darauf trainiert sind, auf bestimmte Sachen zu reagieren und zu achten und möglicherweise dann wieder das dahinterliegende Problem nicht so richtig erkennen. Wir haben jetzt schon einiges zum Thema Schiedsrichter angesprochen. Dazu gehört auch die ganze Historie, der zumindest auf WM-Ebene. Ne? Also für Deutschland kann man immer das Endspiel 1966 in Wembley anführen als klassische Fehlleistung. Und da kommen ja noch andere Fehlleistungen in dem Spiel dazu. Also die Ansetzung mit diesem sowjetischen Linienrichter ist völlig, geht überhaupt nicht, weil die Deutschen haben gerade die Sowjetunion im Halbfinale geschlagen. Auch die Entscheidung, also das ist nun für ganz, ganz alte Menschen, 1958 im Halbfinale gegen Schweden, als Erich Juskowiak vom Platz gestellt wird, ist spielentscheidend für den Ausgang des Spiels. Die Deutschen verlieren. Das hat man sich natürlich angewöhnt, deutsche Brille und so weiter, muss man jetzt auch nicht vertiefen, auch nicht nochmal nacharbeiten, aber unter der Rubrik, das gab es alles schon immer. Und eigentlich wollte man ja auch schon immer das alles irgendwie nicht, also die Kontroverse zumindest vermeiden oder lernen, wie kann man also Schiedsrichter besser ansetzen, besser ausbilden, wie kann man mit Hilfe der Videotechnik da helfen, ungerechte oder ungerechtfertigte Entscheidungen auch wieder rückgängig zu machen und so weiter. Also klar, es gibt den Versuch, das Spiel redlicher und fairer auszulegen, um das Konzept durchzusetzen, der Bessere soll gewinnen. Aber in einem Spiel, das so ausgeentwickelt ist wie dieses, also wo ein Elfmeterschießen am Ende darüber entscheidet, wer weiterkommt, sind wir auch an dem Punkt immer wieder an der Grenze und sagen, okay, gut, jetzt hat also der verloren, der im Elfmeterschießen nicht gut genug war. Während wir vorher 120 Minuten oder noch mehr Fußball gesehen haben. Also ich tue mich schwer überhaupt, also ich verstehe unsere Diskussion, das ist, glaube ich, eine wichtige Diskussion. Ich kann nur leider irgendwie nicht sagen, ich weiß, wo es klemmt. Also wenn wir immer es wieder schaffen, irgendwann die Leute nicht mehr in diesen Posten zu arbeiten zu lassen, die einfach nicht gut genug sind, wie die Trainer, die nicht gut genug sind, wie die Spieler, die nicht gut genug sind, dann müssen auch die Schiedsrichter, die nicht gut genug sind, die müssen aussortiert werden. Wie das dann geht, ist vielleicht noch eine viel zu wenig diskutierte Frage.
Ja, beziehungsweise ich hätte da gerne noch einen Gedanken zu geäußert. Und zwar, ich verstehe nicht so ganz, warum man es nicht für sich nutzt, dass man jetzt über den Video Assistant Referee ja noch ein weiteres Paar Augen hat, in dem Fall der Männerweltmeisterschaft sogar zwei Paar Augen, das ja auch alle Regeln kennt und viele Spielsituationen kennt. Ich wundere mich darüber, dass die FIFA das nicht für sich nutzt und zum Beispiel eben sagt, wenn wir unerfahrene Schiedsrichter auf dem Feld haben, dann brauchen wir erfahrene Schiedsrichter als Video Assistant Referees. Und umgedreht, wenn wir einen sehr erfahrenen Schiedsrichter auf dem Feld haben, Beispiel Mexiko gegen England, das war schon das 9. Weltmeisterschaftsspiel, das Alireza Fagani aus Australien da gepfiffen hat. Der pfeift seit sehr, sehr vielen Jahren. Es war ein ultra schwer zu pfeifendes Spiel, aber hat mir persönlich fantastisch gefallen, auch wenn es natürlich trotzdem, man kann diskutieren über rote Karte, Strafstoß und so weiter und so fort. Aber von der Art und Weise der Spielleitung glaube ich, dass es in diesen Umständen nicht besser ging. Aber ich finde, das wäre noch durchaus mal einen Gedanken wert. Warum paaren wir dann nicht in solchen Fällen dann, wenn da ein ganz erfahrener Video Assistant Referee sitzt, der vielleicht sogar auch die Größe hat zu sagen, ich weiß, Colina will das jetzt härter pfeifen, wie Leute bei einer Ecke angegangen werden und selbst minimaler Kontakt und so weiter und so fort. Mir reicht das aber dennoch nicht und deshalb greife ich nicht ein. Vielleicht wäre dem schon wieder einiges geholfen, aber ich möchte jetzt da Juan Lara aus Chile nicht zu nahe treten, aber nach meinen Recherchen ist er eben vielleicht nicht unbedingt der absolut souveränste immer gewesen auf allen Spielen, die er so gepfiffen hat. Der war eben der Video Assistant und dann der VAR Assistant, das war der Marco Di Bello aus Italien. Das mal noch so als Gedanke dazu. Vielleicht aber lassen wir es dann dabei bewenden. Ich würde vorschlagen, dass wir noch einmal kurz den Jürgen Klopp-Ball aufnehmen, denn da, Jürgen, haben wir dich verloren und wir konnten leider den O-Ton nie einspielen. Und dann würde ich noch eine kurze Ergänzung machen, einen Nachtrag zur letzten Sendung, denn da hat uns eine bemerkenswerte Hörermail erreicht und dann beenden wir diese sehr turbulente Sendung, passend zu den bisherigen Achtelfinalspielen dieser, dieses WM-Panels. Also Jürgen, wir hatten dich verloren, als du uns gerade erklärt hast, dass du mit jemandem über Jürgen Klopp gesprochen hast, nämlich mit Grant Farrett. Der ist ein Professor. Du hast schon seine Bücher angesprochen. Das war auch noch das, was wir gehört haben, dass er eben ein Buch geschrieben hat, Entre nous, über eben das Verhältnis zum Beispiel der argentinischen Fans zu Lionel Messi und der uruguayischen zu Luis Suarez. Aber, und da bist du uns leider verloren gegangen, Grant Farrett ist eben auch ein großer Fan des FC Liverpool, glaube ich, oder von Jürgen Klopp als Person. Ich weiß nicht, ob man es noch so genau trennen kann. Auf jeden Fall war das nämlich auch Teil eures Gesprächs. Möchtest du uns noch mal kurz hinführen, was wir gleich hören werden?
Gerne. Es ist so ein kleines Trüffelchen gewesen, dass ich jemanden getroffen habe, der sich so gut mit Fußball auskennt und damit beschäftigt und der sich auch dazu verleiten lässt, dann eine sehr abgehangene Meinung zu äußern. Der Kern dessen, worauf wir zu sprechen kamen, über die Schiene Klinsmann, Löw in ihrer Rolle als Bundestrainer und sein Kenntnisstand erstens als lebenslanger Fan des Hamburger SV, darüber müssen wir jetzt nicht reden, aber auch als absoluter Fan vom FC Liverpool. Und seine Einschätzung darüber, was also Gemeinschaftsgeist rund um Vereinsfußball oder im Vereinsfußball ist und wie er Klopp gesehen hat als jemand, der schon vorher in Mainz, in Dortmund, aber dann auch in Liverpool in dieser noch nicht so erfolgreichen Phase, als wir gesprochen haben, eine Form von Gemeinschaftsgeist stiften kann, die er, also unser Professor, die er eben einerseits bewundert und auch würdigt und wo er sagt, das ist eine Leistung für sich. Und wo er dann rüberspringt, weil wir über Löw und Klinsmann und Bundestrainer gesprochen haben, sagen, er kann sich Klopp nicht vorstellen als Trainer einer Nationalmannschaft, weil aus seiner Sicht das, was Klopp bisher zu dem Zeitpunkt über einerseits so projiziert hat, über also Nationalbewusstsein und Patriotismus, dass das eben nicht zu Farretts Einschätzung passt, wie jemand wie Klopp dann diesen Job sollte er ihn bekommen. Also es war unbestritten, dass er das nicht machen könnte. Also das war nicht das Thema. Das Thema war, ist Klopp der Richtige für einen Nationalmannschaftsposten? Und ich glaube, dazu kannst du jetzt was einspielen.
Und da hören wir am Anfang auch dich. Also nicht, dass die Hörerinnen und Hörer verwirrt sind. Das ist der Jürgen aus der Vergangenheit.
Ich kann auch Englisch, ja. Okay.
Would Jürgen Klopp be a good national team coach? And would he be a good team coach for Germany?
No. I think Klopp is a man who has profound doubts about the politics of the nation. I think he is the German figure, not Klinsmann, who transcends the nation and evinces, gives us a glimpse of what it means to be a truly post-war German figure who came of age in not so much refusing the strictures of the nation, but liberating himself and his players from it. I think you have to believe in the nation in the way that Bertie Vogts does. You know, that's a particular generation. In a way that Ottmar Hitzfeld did. In the way that, you know, Klinsmann himself did, of course. Klopp is a man of a community. And it's a circumscribed community. Yes, the Liverpool fan base is expansive. But I cannot see Klopp adjusting to national demands. It would require a kind of rhetoric that is entirely at odds with whom he is. He can be with Liverpool fans, he could be with Mainz fans, with Borussia Dortmund fans. He cannot be with Deutschland. I think Deutschland über alles would be entirely intolerable to Jürgen Klopp.
Ich übersetze mal noch kurz und dann, Eva, darfst du mal gerne auch sagen, was du darüber denkst. Also Grant Farrett hat gesagt, nein, er könne nicht Bundestrainer sein. Ich glaube, Klopp ist ein Mann, der große Zweifel an der Politik der Nation hegt. Eine deutsche Persönlichkeit, die uns vermittelt, was es bedeutet, eine wirklich authentische deutsche Nachkriegsfigur zu sein. Jemand, der nicht so sehr das einengende Gefühl ablehnt, das ein Begriff wie Nation mit sich bringt, sondern sich und seine Spieler davon befreit. an Nationen muss man in einer solchen Position so glauben wie Bertie Vogts, wie Ottmar Hitzfeld das getan hat oder auch wie Jürgen Klinsmann. Klopp ist ein Mann, dem es um Gemeinschaft geht, um eine klar umgrenzte Gemeinschaft. Ich kann nicht sehen, dass sich Klopp der Anforderung stellt, eine Nationalmannschaft zu trainieren. Das würde eine Art Rhetorik erfordern, die völlig im Widerspruch zu dem steht, wie er sich darstellt. Zusammen sein, das kann er mit Liverpool-Fans, mit Mainz-Fans, mit Borussia Dortmund-Fans, mit Deutschland? Nein. Ich denke, Zitat, Deutschland über alles, das wäre für Jürgen Klopp völlig unerträglich. Eva, ich habe deinen Gesichtsausdruck bei der Nennung von Deutschland über alles gesehen. Das war auch meiner, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Aber ich denke, der Kontext ist ja klar geworden, wie das gemeint ist. Was sind denn deine Gedanken dazu?
Ich finde es super interessant, weil das die letzte Art und Weise wäre, wie ich Jürgen Klopp charakterisieren würde. Also ich verstehe den Gedankengang. Ich gehe tatsächlich, also ich verstehe es bis zu einem gewissen Punkt. Ich würde aber vor allem sagen, den Jürgen Klopp, den wir in den letzten 3 bis 4 Jahren gesehen haben, widerspricht für mich so ein bisschen diesem Bild. Also von vielleicht auch so dieser, wir haben darüber gesprochen, wie er zum Teil auch mit JournalistInnen umgegangen ist und nicht im Sinne von, ich stelle mich schützend vor meine Mannschaft, sondern ich bin jetzt einfach garstig, ehrlich gesagt, bis hin natürlich eben, ja, diesem Schritt zu Red Bull zu gehen. Ich weiß, dass man dass das immer so wirkt, als würden wir das überhöhen, also gerade aus so fußballromantischer Sicht, aber ich glaube, also Max, du hast es eben schon mal besprochen, diese Multi-Club-Ownership, der dahinter steckt, die Art und Weise, wie Klopp auch seine Rolle interpretiert hat. Und ich glaube schon, dass er, also so wie er auch sich als Experte, ich sage jetzt bewusst, inszeniert hat, glaube ich schon, dass er damit kein Problem hat. Also ich glaube schon, dass er in die Rolle reinwachsen musste, auch vom Mental Setting her. Und ich glaube ihm auch, dass er nach dieser Zeit in Liverpool auch Pause brauchte. Also das nur nochmal, das war mir noch kurz wichtig, nochmal zu betonen. Ich glaube, also vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er in irgendeiner Art und Weise ein Grundproblem mit der, ja, mit dieser politischen Ausrichtung beziehungsweise mit, also dass das eine dem anderen widersprechen würde. Also nur nochmal, um nochmal zu verdeutlichen, ich verstehe den Gedanken dahinter und natürlich gerade aus wissenschaftlicher Sicht hat der Mann sehr viel mehr Ahnung davon als ich, aber ich, also meine Wahrnehmung ist einfach eine ganz, ganz andere.
Jürgen, der darunter liegende Text, der ist auch erschienen in deinem Buch, Der Stoff, aus dem die Helden sind, werde ich natürlich nochmal verlinken in den Shownotes. Jetzt habe ich aber die ganze Zeit versucht, mich zu erinnern, von wann ist denn eigentlich dieser Text? Also wann wurde diese Aussage getätigt?
2019.
Ja, okay, gut.
Ich hab nochmal nachgeguckt im September 2019. Und das ist ein Aspekt an so einer Aussage, dass sie eben eine gewisse historische in eine Zeit gehört und zur Zeit passt. Und sie daraus zu operieren, das muss man natürlich auch mit entsprechend viel Salz oder so nehmen. Mich hat einfach an dieser Gesprächssituation, und das ist jetzt nur eine persönliche, ein Teil der persönlichen Thematik bei mir, was interessiert mich, wenn ich mit solchen Leuten spreche? Und wir haben eine Stunde geredet über alles Mögliche, das kann man eben im Buch dann auch sich reinholen. Und es war aus dem Stand. Also ich habe mich nicht riesig vorbereitet auf das Gespräch. Es war unglaublich faszinierend, auf dem Niveau, also über Heidegger und andere Sachen zu reden, über Philosophie, Fußball. Und ihn dann aber auch dazu zuzuspitzen, quasi zu dieser Frage, die er dann ja, freiwillig, ohne gedrängt zu werden, so beantwortet. Ich bin jetzt gar nicht derjenige, der sagt, das ist alles hieb- und stichfest. Was mich an dieser Thematik fasziniert hat, auch eben als Nachkriegsdeutscher und auch als jemand, der sich immer gefragt hat, was ist das jetzt eigentlich für ein Deutschland? Das, was vorher kaputt gegangen ist und kaputt gemacht worden ist, war ein Deutschland, das die Faschisten geprägt haben und wir uns auch noch immer damit irgendwie zu tun haben. Und das Wachwerden dieser Neonazi-Geister beweist das ja, dass wir also diesen Teil der Geschichte nicht einfach hinter uns lassen können. Deshalb bin ich immer bereit, auch auf so einen Resonanzboden zu gehen. Zu fragen, ja, ist das mehr als nur ein Job? Ist das mehr als nur Taktikfuchs? Ist das mehr als nur, ja, es ist eben auch eine Rolle im nationalen Kontext. Und Ritt hat also zum Beispiel mit viel über Bielsa nachgedacht und wie der also über Fußball denkt und wie der mit Spielern umgeht und so weiter. Und deshalb würde ich das gerne so in den, oder wollte ich gerne mal in den Raum stellen als Anregung, um auch über diese Facette nachzudenken. Denn sobald die Bild-Zeitung einen installierten Bundestrainer durchs Dorf treibt, werden wir sehen, mit welcher Rhetorik Klopp damit umgeht. Wir wissen von Klinsmann, dass er einen Weg gefunden hat, sich die Bild-Zeitung irgendwie vom Hals zu halten, indem er eben nichts hat durchstechen wollen, damit die also befriedigt werden können mit ihrem Sinn für Exklusivität, Berichterstattung und Politik machen. Aber ich sage jetzt auch nicht, ich weiß, wie es wird. Ich sage nicht, Klopp, habe ich kapiert, ich weiß, was los ist. Ich denke, wir sollten alle nur unsere Antennen so ein bisschen darauf einrichten. Es kann sein, dass er uns noch überrascht, also indem er vielleicht eher so wirkt, wie Verrät ihn eingestuft hat.
Mhm. Also ich könnte mir das auch vorstellen, lustigerweise aber auch genau die Gegenposition. Also er hatte ja auch gar kein Problem, Didi Mateschitz an dessen Sterbebett mehr oder weniger noch zu versprechen, mal zu Red Bull zu wechseln und über Dietrich Mateschitz. Da könnte man jetzt aus politischer Sicht sehr, sehr viele Dinge sagen, die nicht mit einer gelungenen Integrationspolitik zu tun hätten. Hat wesentlich dazu beigetragen, eben zu hetzen gegen Flüchtlinge und gegen das Andersartige, gegen das Fremde. Und gleichzeitig stimmt es aber ja, was Ferret sagt, dass eben Jürgen Klopp jemand ist, der eben dieses, das Nationale ein Stück weit aufgebrochen hat, sich selbst auch vielleicht so nicht verstanden hat. Er ist eben ein, also das, was man Franz Beckenbauer immer unterstellt hat, dass er so ein Grand Seigneur, ein Weltenbummer, ein internationaler Mensch sei, das hat Jürgen Klopp ja durchaus auch unter Beweis gestellt. Und das siehst du auch auf der, durch die Art und Weise, wie er auf andere im Fußballkontext sozialisierte Menschen anderer Länder wirkt. Und das ist schon nochmal was anderes, als wir es bisher hatten. Deswegen finde ich es eben interessant, diesen Gedanken im Hinterkopf zu behalten, weil natürlich werden wir uns sowieso, also wir werden uns eh nur drüber diskutieren, ob jetzt Kimmich auf der Sechs spielt oder nicht. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen auf diese Diskussion und wer jetzt eigentlich ins Tor muss und so weiter und so fort. Aber mal drauf zu achten, verändert sich denn auch dahingehend jetzt dann die Art und Weise, wie der Bundestrainer wirkt, der ja eine sehr exponierte, ob zu Recht oder zu Unrecht, Stellung hat in Deutschland? Das finde ich interessant und da bin ich auch gespannt darauf, weil es kann meiner Meinung nach in alle Richtungen gehen. Aber ja, den Gedanken finde ich gut. Ich würde sagen, ich höre schon, Jürgen, bei dir regnet es inzwischen. Also ich, wahrscheinlich habe ich es rausbekommen aus dem Auto. Ich finde es aber ehrlich gesagt auch relativ gemütlich. Ich weiß nicht, wie es Eva geht. Wir sitzen eigentlich mit Jürgen gerade im Auto. Lasst uns noch nur einen kurzen Nachtrag zur letzten Sendung machen. Wir hatten über den Rassismus in den Aussagen von Bastian Schweinsteiger geredet. Wir hatten, ich kann es nur nochmal sagen, wir haben nie gesagt, dass Bastian Schweinsteiger ein Rassist sei. Da haben sich einige wieder sehr, sehr drüber aufgeregt. Es gab allerdings auch viele, die haben genauer zugehört und haben auch verstanden, was wir sagen wollten. Und dazu gab es eine ganz interessante Rückmeldung. Also es gab viele interessante Rückmeldungen, aber Vincent Reinke hat sich noch mal länger an uns gewandt, denn er beschäftigt sich wissenschaftlich mit diesem Thema. Und wir hatten damals das sogenannte Racial Stacking schon besprochen, Racist Stacking, Entschuldigung. Ich hatte den Begriff allerdings nicht verwendet, weil ich wollte noch eine weitere Definition ersparen, weil es eh schon relativ komplex war, das Thema. Aber das beschreibt eben das Phänomen, dass in Mannschaftssportarten weiße Spieler überrepräsentiert sind auf einigen Positionen. In dem Fall sind das eben strategische, vermeintlich strategische Positionen im Zentrum des Spielfelds und schwarze Spieler überrepräsentiert sind auf den Außenpositionen, auf den physisch sehr schnell und agilen Positionen. Und da haben wir ja auch eine Studie zitiert, die eben diese Korrelation schon nachgewiesen hat. Aber was wir eben, ehrlicherweise wusste ich das zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, es gab durchaus dann eben auch Folgestudien, die eben dann eine Kausalität untersucht haben. Unter anderem eine ganz interessante von 2025 von Berns et al., in der sie eben die Spieler anonymisiert haben. Letztlich haben da dann Skelette gegeneinander Fußball gespielt. Das heißt, du wusstest nicht, welche Hautfarbe haben die Spieler und auch nicht, welches Geschlecht haben die Spieler. Und da ist uns nämlich diese Studie schon mal über den Weg gelaufen. Deswegen habe ich mich geärgert, dass ich sie nicht mehr im Kopf hatte. Denn ihr erinnert euch vielleicht noch, liebe Hörerinnen und Hörer, es gab mal einen TV-Spot des französischen Fernsehens, in dem man Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé und wie sie alle heißen, wunderbare Tore schießen sieht. Und ganz am Ende wird aufgelöst, das waren alles eigentlich Tore der französischen Frauennationalteams, aber man hatte eben über künstliche Intelligenz und Bildbearbeitung aus den Frauen Männer gemacht, um zu zeigen, ey, es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen diesen beiden Sportarten, deswegen, beziehungsweise Sportarten ist schon falsch formuliert, zwischen eben Männer- und Frauenfußball, deswegen guckt euch doch bitte die Frauen-WM an. Und das bezog sich nämlich auch auf diese Studie, da wurde nämlich genau das nachgewiesen, wenn man Spiele anonymisiert, wenn man die Information, welche Hautfarbe, welches Geschlecht rausnimmt, werden sie anders bewertet, als eben dann, wenn man diese Information hat. Testgruppen sind eben dann bei Spielen der Frauen so, dass sie sagen, boah, ist technisch ein bisschen schlechter, ist ein bisschen langsamer, sobald sie eben sehen, es sind Frauen. Und eben auch bei weißen und schwarzen Menschen ist dann eben die Unterscheidung genau das, was wir da besprochen haben, wird dann eben vorgenommen, dass eben gewisse Attribute zugeordnet werden. Und das kann ja dann eben nur eben aus eben rassistischen Denkmustern kommen, die wir alle strukturell eingeimpft bekommen haben über unsere Sozialisation her. Deswegen wollte ich das hier nochmal ergänzen. Vielen, vielen Dank an die Information von Vincent. Er hat auch selbst dazu geforscht. Er hat nämlich dann nachgewiesen, erstmal punktuell, indem er im Amateurfußball Interviews geführt hat, also eine qualitative Untersuchung gemacht hat, dass sich das eben auch auf den Breitensport bezieht. Wir sprechen hier nicht nur vom Leistungssport. Wird erscheinen in der sehr empfehlenswerten Zeitschrift Fußball und Gesellschaft. Ich hatte sie ganz lange im Abo, dann habe ich irgendwann gemerkt, ich schaffe das nicht, nebenher noch alles zu lesen. Aber eigentlich sollte ich immer alles dazu lesen, denn dann hätte ich die Studie nämlich auch gleich parat gehabt. Also Vincent und viele andere, die uns sehr viel Feedback gegeben haben zu diesem Aspekt unserer letzten Folge, herzlichen Dank dafür, ist ein sehr interessantes Thema. Ich weiß nicht, wenn ihr wollt, dann dürft ihr gerne da auch noch reinspringen. Ich weiß nicht, welche Lücken ich noch gelassen habe.
Vielleicht nur auch von mir, danke. Also ich finde es immer super wichtig, wenn da eben nochmal das wissenschaftlich irgendwie untermauert wird und wenn gerade solche Bereiche auch einfach nicht ruhen in der Wissenschaft, sondern sowas immer weiter untersucht wird, und von daher auch ja größten Respekt für die Arbeit, weil das sicherlich auch einfach, also keine einfache Umsetzung etc. Von daher lieben Dank da an Vincent und Co.
Jürgen nickt aus seinem Auto im Regen. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Alle anderen Themen, die wir noch hatten, ja, wir hatten noch Themen, liebe Hörerinnen und Hörer, die schieben sich jetzt in WM-Panel nochmal 6 hinein. Es ist einfach wie so eine endlose Moräne, die man vor sich her schiebt. Aber ich danke euch beiden und in Abwesenheit natürlich auch Inga Hofmann, und Tobias Escher. Danke euch beiden. Jürgen, vielen, vielen Dank, dass du jetzt hier ins Auto gesprungen bist, irgendwie ins 5G-Netz gefahren bist. Man kann es dir nicht hoch genug einschätzen und ich habe nämlich auch den Eindruck, hältst du die ganze Zeit dein Handy? Das muss ja auch anstrengend geworden sein. Also danke dir für deinen Aufwand.
Nee, ist nicht anstrengend. Ich habe es auf das Lenkrad gesetzt und halte es dann, stabilisiere es mit beiden Händen, weil sonst würde es ziemlich wackeln und ich glaube, das würde auch nicht gefallen. Ich habe nur noch eine klitzekleine Anmerkung. Ich habe ein Stück rausgesucht für heute, das hat den Titel After the Storm. Stimmt. Und ich glaube, wir hatten heute so einen Sturm. Und ich hier natürlich auch nochmal extra Sturm. Vielleicht passt das ganz gut hier.
Aber wirklich, da hören wir dann wieder Job van Rijn am Flügelhorn aus Groningen und Chris Jakobsen an der Gitarre aus Sacramento. Und der komplette Rest, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt vom Mann im Auto, von Jürgen Calver. Also könnt ihr mal ganz genau hinhören, was Jürgen sonst noch so drauf hat. Schaffst du es eigentlich, dass bis zur WM das dann auch irgendwann mal alles abonnierbar ist auf den Plattformen, die es da so gibt?
Du musst
den Hype mitnehmen, ganz, Jürgen.
Ich weiß, aber ich habe ja auch das hier nicht geplant, also und diesen Teil unseres Projektes. Ich bin noch immer nicht ganz sicher, ob ich diese Welt der Streaming-Musik, Spotify und Co., ob ich die wirklich anpeilen sollte, weil die rein wirtschaftlichen Erwartungen kann man also sehr niedrig hängen. Und die Frage, ob das auch noch irgendwelche Leute dann wirklich mitkriegen und ernst nehmen und so. Also ich kann euch vielleicht am Ende unserer Serie ein bisschen genauer was erzählen, was mir so durch den Kopf geht.
Ja, überleg dir das mal.
Vielleicht wenn das Bandcamp. Internet. Wenn das Internet hält. Ja,
vielleicht sollten wir am Ende aber auch irgendwie eine Aufnahme von einer Posaunistin mit einarbeiten und die.
Ah, ja, sehr schön.
Noch ein anderes musikalisches Statement oder so. Also nicht zu sehr auf mich jetzt zuschneiden, sondern die Welt öffnen, die Ohren öffnen unserer Zuhörerin.
Aus Ostwestfalen dann die entsprechende. Und da ging Jürgen wieder verloren. Na toll, er hat sich vor diesem schlechten Scherz gerettet. Schlau, Jürgen, schlau. Eva, ich danke auch dir. Vielen Dank für deine Zeit. Wir hatten alle heute unsere technischen Themen, aber
das stimmt,
wir haben sie hinter uns. Danke dir.
Ja, danke euch allen auch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr. Ich verspreche, dann habe ich auch diesmal mehr gesehen.
So ist es nämlich. Und ansonsten wird es tatsächlich keine Folgen jetzt in dieser Woche beim Rasenfunk geben. Ich habe das gelesen, wie viele von euch sich mehr gewünscht haben. Ich kann euch aber auch sagen, ich bin gerade nicht untätig. Ich arbeite gerade an anderen Themen, an Dingen, die ganz viele Monate liegen geblieben sind. Und da brauche ich jetzt tatsächlich auch die komplette Woche für Minimum. Ich kann jetzt nicht noch spontan irgendwas anderes mit einschieben. Aber freut mich natürlich, dass es euch zu wenig ist da draußen. Nichtsdestoweniger hoffe ich, dass ihr uns weiter unterstützt, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall-Werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de. Da erfahrt ihr, wie man uns Geld zukommen lassen kann. Einfach auf den Unterstützen-Button klicken oder natürlich in der Podcast- und der Videobeschreibung auch. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch auch sehr gerne registrieren als Hörerinnen und Hörer bzw. als Supporterinnen und Supporter, denn dann kann es sein, dass ich euch nach dem Zufallsprinzip hier herausgreife und danke, das machen gar nicht mehr so viele Leute, deswegen sind die Chancen, früh dran zu kommen, auch relativ hoch. Also wenn ich jetzt hier Gerrits Freund Marco, Se Roberto Friso und Miss Jenny 1978 danke, dann weiß ich, die haben sich vor gar nicht so langer Zeit registriert als SupporterInnen. Also, wenn ihr mögt, macht das gerne. Hat im Grunde eigentlich nur die Bewandtnis, dass wir euch hier eben danken können. Und wir haben eine E-Mail-Adresse. Sollte mal irgendeine Plattform uns den Saft abdrehen, dann könnten wir euch kontaktieren, könnten sagen, huhu, uns gibt's jetzt übrigens hier drüben. Und so ein bis zweimal im Jahr bekommt ihr vielleicht einen Behind-the-Scenes-Mail von uns. In diesem Sinn, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Feedback sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin, bleibt oder werdet gesund. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.
Hallo. Zukunfts-Max hier, beziehungsweise, also für mich Gegenwarts-Max, für euch trotzdem Vergangenheits-Max. Auf jeden Fall ein Max. So ungefähr, weiß ich, 20 Minuten, nachdem wir diese Sendung hier beendet haben. Ich war gerade noch mitten dabei, alle Dateien zusammenzusammeln. Ihr habt ja mitbekommen, es war technisch eine etwas wilde Sendung. Und dann stellte sich heraus, Donald Trump, er konnte dann doch nicht an sich halten. Also ich habe noch in der Sendung gesagt, vielleicht sagt er in ein paar Wochen, er hat Gianni Infantino angerufen. Nein, er ist natürlich so stolz auf das, was er getan hat, dass er ausführlich erklärt hat, wie es zu dieser Balogun-Entscheidung kam. Und weil das natürlich zu dieser Geschichte mit dazugehört, möchte ich das an dieser Stelle nochmal kurz einspielen. Macht euch gefasst auf 2 Minuten 39 Sekunden Donald Trump, aber danach hören wir alle zum Runterkommen das wunderschöne Musikstück After the Storm vom Rocky River Radio von Jürgen. Also, das hier hat Donald Trump, während wir aufgezeichnet haben, gesagt und der Vollständigkeit halber, hier sei es nochmal eingespielt.
So I saw the play and I'm a person that loves sports and was a good athlete and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. You can't take your foot and properly place it on somebody else's foot when you're going, no, these were two great athletes that got tangled up. And this referee who is a little bit suspect. If you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect. If you'd like, I'll provide you with the past. He made a call
that nobody could believe. You know, even people on the other side, they say, oh, we got lucky. Wow, that's... And it's very interesting. They say they don't show them in slow motion. And I never realized that. I never heard of that before. That they're not allowed to review in slow motion because it's so different. Because you'll take one little quarter of a second and you'll see that a hand is touching a neck or you see something. Whereas when you see it in fast motion, it will look like two guys collided, which is really what happened. They got sort of entangled. He didn't do anything wrong. And he's our best player or one of our best players. A very vital player. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that that means he can't play in the next game, at least in the next game. I said, boy, that's a big, you know, if it happened to another player, it would have been unfair. But when they take your best player or just about, they have some great players, but, and they say you can't play. That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold. And he was good before this started, but, you know, he really pushed it in this country. I'm the one that got them to do it. It was not Biden. Biden was asleep. I got him to do it. In fact, it was very sad because I got him to do it. And if the progression was normal, I would have been retired. Now, the Democrats are saying, man, we should have just let him have his way. We would have had him gone. But I said, you know, the same.